Was macht denn unser Nervenkostüm, Lukas?
Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus.
Ich glaube, wir haben viel zu erzählen heute.
Ja, wirklich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hallo und willkommen zur 136. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und es kann sein, dass ihr uns gerade seht.
Ja, das wär natürlich cool an der Stelle. Es hat sehr viel Zeit. Oh mein Gott, es ist 21 Uhr, Markus.
Wir haben jetzt 3 Stunden lang rumgebastelt.
Ja, wirklich.
Das ist eigentlich auch schon gleich der Feedback und Rückblick, hätte ich gesagt.
Ja, wir nehmen auf. 3.3.2026.
Genau, das ist die 136. Folge.
Und Markus, was sagst du? Wie findest du das Setup?
Wo fangen wir denn an, Lukas?
Ich weiß es nicht.
Also, was haben wir hier jetzt erstmal? Das ist vielleicht, also man könnte uns jetzt sehen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt gerade auf mit Video. Und die ganze Geschichte ist eigentlich die, dass irgendwann in dem Studio-Chat jemand geschrieben hat, Mensch, wollt ihr nicht Streaming-Equipment kaufen? Und dann habe ich ja gesagt.
Ja, genau.
Und dann besitzen wir jetzt, oder ich, aber ich würde es mal sagen, wir sind ja kommunistisch und so,
genau.
Kollektiver Besitz, besitzen wir jetzt eine Sony ZV-1, die ist hier.
Genau.
Ich schalte mal kurz drauf.
Das ist natürlich sehr gut, ja.
Die ist schwarz. Warum ist die schwarz, Lukas?
Ja, ich möchte nur mal, also vielleicht pegelst du dich ein kleines Stück noch runter.
Ich glaube, ich schlag aus.
Ja. Ich möchte anmerken, Markus meinte, die Akkus halten ewig. 5 Stunden steht da dran.
Ich bin davon ausgegangen, dass die.
Und ich meinte,
Stunden
es muss ja wohl möglich sein, die im Dauerbetrieb quasi den Power zu geben. Dann haben wir die mit Micro-USB angeschlossen. Das ging dann auch. Dann hatten wir aber das Problem. Und ich meinte noch zu Markus, ja, wie sieht es denn mit der anderen Kamera jetzt aus? Mit der Main-Kamera? Ja,
die hat noch 5 Stunden.
Die hat noch 5 Stunden. 5 Minuten später ist sie auch leer. Ja, das war sehr gut. Und jetzt ist die andere halt leer und die ist mit Micro-USB angeschlossen. Wir haben jetzt Video.
Wir haben jetzt wenigstens eine Kamera.
Die Frage ist halt, wir wissen jetzt noch nicht, ob ihr tatsächlich diesen Video-Feed sehen könnt.
Also in Spotify ziemlich sicher nicht, aber ich denke, wir laden ihn auf YouTube hoch.
Ja, also irgendwie werden wir das wahrscheinlich schon hinkriegen. Wir haben ja auch geklatscht für Synchro und so.
Ja.
Das geht bestimmt irgendwie. Aber ja, also teilt uns gerne mal mit, wie ihr das findet.
Wir haben die ganze Pain-Geschichte noch nicht erzählt.
Ach so, ja, erstmal.
Genau, also,
ja.
Genau, also die Kamera ist jetzt tot, die da. Und die Kamera, die geht jetzt, das ist eine Sony Alpha 600, 6000.
6400.
6400 irgendwas. Die geht jetzt hier in eine Atem Mini Pro.
Das, was da so leuchtet,
genau,
neben dem MacBook.
So leuchtet, das ist so ein Bildmischpult. Und da kann man eigentlich auch so Picture-in-Picture und so Kram machen. Und wir könnten vielleicht später auch dann unsere Bildschirme teilen und so, aber da will ich jetzt erstmal noch nichts versprechen.
Und wir sind froh, dass überhaupt eine Kamera geht.
Genau, wir sind gerade froh, dass überhaupt eine Kamera geht und dann geht das Ganze per USB jetzt gerade auf USB Studio, OBS. Ich bin kein Streamer, Lukas.
Ja, aber OBS muss ja wohl mal gehört haben.
In dieses Ops Studio und wird dann da aufgenommen, zumindest das Video. Und das Audio ist nach wie vor ein Ultraschall, ein wunderschönes Open Source, also wirklich jetzt ein sehr gutes Open Source Produkt.
Scheiße, der Bildschirm ist wieder aus.
Von dem ich eigentlich immer noch sehr viel überzeugt bin. Und die nächste Sache ist, Lukas, warum sehen wir denn so gut aus und warum sieht man uns denn so toll? Weil hier ist nämlich noch eine Lampe.
Ah ja, jetzt geht der Bildschirm wieder, sehr gut. ich weiß nicht, ob man das auf YouTube sehen kann, wenn es auf YouTube ist, aber egal. Wir haben, wie ihr im Bild, in der Bildschirmreflexion hier sehen könnt, haben wir da ein fettes, wie nennt man das?
Das ist so ein LED-Panel, tatsächlich ein von Valimax.
Boah, ich habe gerade reingeguckt. Hei, 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 hei.
Ist schon hell, gell?
Das ist schon sehr hell.
So ein LED-Panel, wir haben da auch 2 davon. Also wenn wir noch heller sein wollen, dann können wir auch heller sein. Und wir sind auch zum ersten Mal im Control Room. Das heißt, stimmt, wir sitzen jetzt nicht mehr in der grauen Kammer, sondern wir haben diese zwei Podcast-Tischchen in den Control Room gestellt.
Ja, und also normalerweise ist es ja gar nicht so schwierig für uns, den Podcast aufzunehmen, ist ja immer das Gleiche. Wir gehen rüber, haben da die Tische direkt, schieben die Stühle rüber und ja, müssen dann noch irgendwie den Control-Monitor drüben anmachen und so. Easy going. Aber hier das Setup, wenn ihr hinter, also von unserer Perspektive hier hingucken könntet, eieieiei.
Also ich mag auch, Lukas, also die Kabelführung ist schon...
Also wir haben jetzt die Steckleiste, haben wir jetzt auf zwei Spezikästen, damit das Micro-USB-Kabel hoch zur Kamera reicht.
Vielleicht sollten wir uns tatsächlich neue, längere USB-Kabel kaufen, vielleicht auch so Multi.
Ja, aber wer hat schon Micro-USB noch?
Ja, ja, das sind halt eher ältere Kameras. Also das war tatsächlich eine öffentliche Organisation, von der wir es abgekauft haben. Und die haben das...
Können wir sagen, wer?
Ja, will ich jetzt nicht.
Okay.
Aber es ist alles gescheit versteuert und so, also alles gut. Aber ich nehme an, dass es zu Corona gekauft wurde und dann halt nicht mehr benutzt. Ja. Und deswegen können wir das jetzt hier so machen. Und weil wir hier ja auch noch OBS und auch dieses Arte Mini hier haben, könnten wir sogar mal an Livestreams denken. Aber das sind jetzt alles Ausbaustufen, die wir jetzt, glaube ich, erstmal Schritt für Schritt erkunden.
Ihr könnt uns ja gerne auch mal mitteilen, wie konsumiert ihr Podcast? Findet ihr das überhaupt interessant mit Video? Findet ihr das cool? Findet ihr das lustig? Für uns ist es halt auch so ein bisschen so ein Ding, dass man da potenziell halt auch irgendwas draus schneiden kann und was weiß ich, auf Social Media posten, weil...
Genau, weil die meisten sozialen Medien sind halt nicht Audio.
Ja.
Und da dann halt so ein paar Clips rauszunehmen, ist bestimmt ganz nice.
Ich denke auch, naja. Was auch ganz nice ist... Kommen wir zum richtigen Feedback und Rückblick. Sind deine THI-Projekte, Markus?
Die sind abgeschlossen, genau. Ich bin ja nebenberuflich Dozent an der THI, an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Und was wir da machen ist, Lukas, man merkt übrigens, wenn du abgelenkt bist und auf dein Handy schaust.
Stimmt.
Dann, das kannst du gar nicht mehr machen.
Scheiße.
Gell?
Ich habe eine WhatsApp-Nachricht von meiner Mama gekriegt.
Das ist wichtig. Also ja. Da bitte jetzt das, antworten.
Ja, okay, dann antworte ich jetzt.
Ja, da bitte antworten. Es war super. Also was haben die Studenten und Studentinnen dieses Mal gemacht? Sie haben eine Plattform gebaut, die ist so ein bisschen wie, kennst du Komoot?
So eine,
wenn man radelt oder
so wandert, Strecken, oder?
So Strecken, genau. Ja, ja. Und das kann man nutzen, wenn man Pilot ist. Das heißt, du bist Segelflieger oder Motorflieger.
Oh, okay.
Dann kannst du praktisch deine Strecken fliegen und die dann teilen. So, wow, voll der geile Sonnenuntergang, ich bin voll der coole Macker, hier mit deiner Ray-Ban-Sonnenbrille. Und dann noch ein Selfie gemacht. Und das kannst du dann auf dieser Plattform teilen. Und du kannst auch deine Flüge so ein bisschen planen, deine Flugzeuge posen und solche Dinge tun. Das kam tatsächlich so gut an, dass es jetzt mehrere Anfragen gab, ob denn nicht die Leute mit einer Förderung oder mit einem Investment weitermachen wollen.
Also ich wollte gerade fragen, und wie hat es den drei Leuten, die das nutzen werden, gefallen?
Nee, tatsächlich. Also,
wie viele Leute gibt es, die tatsächlich fliegen? Und wie viele davon wollen das dann?
Naja, also du weißt ja, dass zur Firmengruppe, bei der ich arbeite, gehört der Alpha Frog dazu.
Ja.
Und die bauen ein Flugzeug, einen kleinen Flieger, der bezahlbar ist. Und wenn man jetzt mal so über den Teich schaut, also in China sind diese, das ist nicht für jedermann, das ist völlig klar. Aber Flugzeuge so im Bereich von einem Oberklasse-Auto preislich sind machbar.
Mhm, ja.
Also wenn du dir eine S-Klasse leisten kannst für 80 bis 120.000 Euro, dann kannst du dir vermutlich auch bald einen technologisierten Flieger leisten. Ja, also einen Einsitzer.
Da würde mich mal interessieren, liebe Zuschauer, wie viele von euch könnten sich so ein Flugzeug leisten?
Aber naja, schau mal auf der Autobahn, wie viele S-Klassen da rumfahren oder wie viele Porsches rumfahren. Also die Leute, die gibt es. Und gut, also long story short, das
aber
war ein
dann
geiles
brauchst
Punkt.
Du auch erstmal den Flugschein dafür. Und,
ja genau, für den Flugschein brauchst du einen Funkschein und blablabla. Bla bla. Es ist alles noch Zukunftsmusik, aber es ist auch cool ein bisschen und wahrscheinlich so ein bisschen auch toll, weißt du, so exklusiv.
Ja.
Ich glaube, das hat eine Reihe schon. Also long story short, das war ganz nett und sie haben es echt gut gemacht.
Cool.
Und ich freue mich schon auf das nächste Projekt, das dann bald wieder startet. Und das waren jetzt Masteranden.
Mhm.
Und die Masteranden, die müssen auch immer noch Kafka verwenden. Also die Bacheloranden, die dürfen alles mit REST machen.
Okay.
Aber den Masteranden mute ich zu, dass sie ja auch ein bisschen asynchron implementieren.
Okay, verstehe, verstehe.
Ja, weil man muss ja noch ein bisschen einen Unterschied haben.
Ja, ja, ja. Ja, cool. Also während ihr da irgend so eine Komoot-Plattform oder so gebaut habt, habe ich einfach mal meine Seite neu gemacht. Ja?
Zum vierten Mal jetzt?
Das ist jetzt das vierte Mal, glaube ich, wahrscheinlich.
Hast du es in Rust gemacht?
Nee, also lustigerweise seht ihr das hier jetzt, wenn der Videofeed hat, es wäre so lustig, wir reden die ganze Zeit darüber, was man sieht und dann funktioniert der, dann haben wir gar keinen Videofeed. Das
überhaupt kein Videofeed, weil irgendwie diese Datei kaputt
genau, ist. Genau, weil das gar nicht recorded hat oder ja, so. Das wäre so geil. Ich habe ja mal drüber, glaube ich, geredet, dass ich mit Scala Sachen gemacht habe.
Nein, die Webseite ist jetzt tatsächlich mit Scala.
Und dann habe ich die Webseite doch nicht mit Scala gemacht. Ich habe tatsächlich sehr viel, also vom Funktionsumfang habe ich schon viel in Scala tatsächlich auch umgesetzt. So dieses ganze Markdown-Parsing habe ich komplett implementiert. Auch mit Callouts und was weiß ich, Wikilinks und so. Das habe ich alles tatsächlich selber gemacht. Ich wollte dann zum Beispiel Bilder optimieren und das, ja, ich dachte mir dann
was
irgendwann
so. Was meinst du mit optimieren? Also so?
Ja, so Next-Gen-Format, ja, okay. Resize für potenziell, was weiß ich, Mobile oder sonstiges. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, ja, nee, ich glaube, das, was mich tatsächlich am meisten abgefuckt hat, war, wie man CSS macht. Und zwar, klar, man kann Tailwind machen. Ich muss aber mittlerweile sagen, Tailwind fuckt mich auch einfach nur ab. Weil
das macht das nicht die AI. Also ich habe, glaube ich, die letzten
das will ich
12
auch,
Monate.
Das, mir geht's auch nicht. Also ein bisschen ja, schon. Ich will aber cleanen Code haben. Und wenn ich dann einfach sage, ja, mach einfach, dann scheißt er mir da jegliche Tailwind-Klassen
ja, aber
rein.
Ich sag dann halt immer, mach's mir clean und dann.
Nee. Vor allem hat das bei mir auch gar nicht so gut funktioniert. Ich habe jetzt nämlich einfach gesagt, eigentlich will ich scoped Classes pro Component einfach nur. Und das bietet halt Astro out of the box. Und ich hatte auch schon angefangen, tatsächlich die Seite in Astro zu machen. Habe ich einfach gesagt, ja, komm, dann mache ich den Rest jetzt auch noch in Astro. Ich verwerfe jetzt einfach das Scala-Ding und da
magst
auch ein
mal
bisschen.
Mal sagen, was Astro ist, kenne ich gar nicht.
Ja, von wegen. Aber ihr kennt das ja vielleicht nicht. Astro ist ein Meta-Framework, sagt man so schön. Sowas wie Next.js oder SvelteKit okay. Oder Nuxt. Und zwar ist das on top auf anderen Frameworks, also du kannst zum Beispiel auch Svelte, React, Vue, kannst du tatsächlich alles mit in deiner Astro, in deinem Astro-Projekt.
Möchte man das denn?
Ja, das ist die andere Frage, je nachdem, wie viel JavaScript du halt zum Client shippen möchtest. Aber generell kannst du das nutzen, um Static Sites zu generaten, da ist es sehr gut drin. Und sonst haben die auch ein tatsächlich sehr, sehr cooles Feature, was Content Collections angeht. Weil, ja, Problem, statische Seite oder Blog, irgendwelche Informationen, Releases oder so, wie würdest du das machen?
Meinst du jetzt?
Den Content verwalten.
Directus.
Genau, mit einem CMS, also CMS Content sind, Management genau. System. Und ich finde das okay, das kann man auf jeden Fall machen. Und ich habe das ja auch schon in der Vergangenheit gemacht. Ich muss bloß persönlich sagen, eine Komponente weniger ist eigentlich ganz geil und wie das jetzt Astro macht, ist einfach, du kannst die deine ganzen Daten legst du in Markdown an mit FrontMatter und das parst er dann mit hier, wie heißt das, dieses Schema-Ding in
XLST?
Nee.
Oder
wie heißt das? Irgendwas Z-Schema JS? Ich habe ja hier einen Laptop. Sort heißt das.
Sort, okay.
Sort. Und das validiert ja dann auch nochmal, dass das Schema richtig ist. und es funktioniert alles automatisch. Und du hast alles im Repo, alles ist deklarativ, nichts ist irgendwie, was weiß ich, ich brauche dann Backup von meiner Datenbank und keine Ahnung was. Ja, einfach alles als Markdown-Files und funktioniert einwandfrei. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich pflege da jetzt meine Releases drüber, ich pflege meine Blogs über das Markdown und auch meine GitHub-Projekte zum Beispiel auch. Oder die Technologien, die ich gerne verwende, das habe ich jetzt alles da.
Okay, das heißt, da ist dann auch keine Datenbank oder so, sondern es ist dann wirklich ein statisches Ding. Genau. Und wenn du es updaten möchtest, ist es ein neues Release.
Richtig.
Okay.
Und das habe ich auch eigentlich, finde ich, ganz cool gelöst. Ich mache das jetzt so, dass ich, und da muss ich wieder sagen, hier nix, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier, und zwar, ich habe
Audiodeskription, Lukas,
ich habe auf meine NixOS-Kette gezeigt. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich habe eine Flake in diesem Repo, also flake.nix, damit kann man quasi eigentlich Dependencies pinnen, aber auch andere Flakes drin benutzen. Und das Coole ist jetzt, ich definiere, wie mein Package gebaut werden soll in dieser Flake und kann dann in meinen Servern, in meiner Main Flake, diese Flake anziehen und einfach sagen, bau mir das Package hier und dann baut er mir das Package. Ich hänge das direkt als Path, als Base Path für meinen HTTP Server rein. Also einfach in meinen Caddy sage ich root auf das Package und dann sind da die Files und er liefert das einfach aus. Und es funktioniert wirklich einwandfrei. Wenn ich jetzt, ich jetzt einen Change mache in meinem Homepage-Repo und ich meine Flake generell update, was ich tatsächlich einmal täglich mache, dann wird es automatisch geupdatet und ich muss auch keine Action haben, die läuft und das Package baut, sondern ich habe einfach nur diese Flake und dann wird es auf dem Host-System, wo es dann tatsächlich auch ausgeliefert wird, wird es einfach gebaut. Und ich finde es eigentlich echt super geil.
Ja, nicht schlecht. Und du hast dann natürlich auch eine sehr schnelle Webseite, weil alles ist de facto statisch.
Richtig. Ich habe zum Beispiel auch was ich jetzt auch gemacht habe, was ich ja vorher auch hatte auf meiner Webseite, war, man konnte sehen, was für einen Song ich gerade höre. Oder was mein letzter gehörter Song war. Da habe ich jetzt auch ein bisschen im Hintergrund umgestellt, wie ich das mache. Ich hatte vorher so ein Backend, was das von Spotify pullt, mit SSE, also Server Send Events, habe ich dann das runtergestreamt oder eher, es war eher ein bisschen Polling, also alle 5 Sekunden habe ich dann geupdatet und so. Ich mache das jetzt über einen öffentlichen Scrobbler, nennt sich das. Das ist quasi so eine Seite, auf der man sieht, was ich wie oft gehört habe oder was ich gerade höre. Das ist einfach so ein Service, den ich die ganze Zeit laufen lassen kann und der ist eh public. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Seite einfach ein bisschen JavaScript einfügen, die dann einfach den öffentlichen Endpunkt abfragt und dann habe ich auch wieder keinen JavaScript-Server, der irgendwas noch pullen muss und was weiß ich, irgendwelchen Token verschleiern, sondern ist einfach public und funktioniert.
Ja, nice.
Also check die gerne mal ab, kiru.de. Vor allem wollte ich das auch machen, weil ich meine Blog-Seite und meine Homepage vereinen wollte, dass ich nur eine Domain habe. Und das ist jetzt auch gegeben. Ich habe dann jetzt noch so ein Redirect gemacht, dass alles von der alten Domain auf die neue umgeschrieben wird. Und was wollte ich noch sagen? Und generell habe ich es auch gemacht, weil das alles noch auf alter Infrastruktur auf Hetzner lief. Und jetzt konnte ich meinen alten Server abschalten, weil bald kommen ja Preiserhöhungen bei Hetzner tatsächlich.
Ja, aber tatsächlich nicht überall. Also ich bin zum Beispiel komplett verschont geblieben.
Wirklich?
Ja, das sind nur ein paar. Also das ist nicht jede Konfiguration.
Weiß ich
nicht. Doch, doch, doch. Also es kann auch sein, dass ich eine alte Konfiguration habe und einfach vergessen
habe. Ich habe auch eine ganz alte.
Und die wurden nicht gedingst.
Weiß ich nicht. Ja, da können wir in einem Future-Podcast nochmal sehen, ob der Markus nicht doch davon betroffen ist. Weil ich glaube, die haben schon sehr viel angehoben.
Ja, ich habe 3 Serverchen, dann kosten die 6 Euro mehr im Monat.
Das aber ich habe jetzt gespart. Ja? Einen wieder runtergecut. Ich habe jetzt noch einen Server. Der macht alles.
Das ist schon
ganz cool.
Schon ganz cool. Weißt du, was auch ganz cool ist, Lukas?
Dein Fork.
Ja, ich hab's gemacht.
Du hast es gemacht.
Ja, genau. Ich habe ja ein
Die
Jahr
Leute
lang,
wissen genau, wovon wir reden.
Ich habe ja ein Jahr lang bei dem Open-Source-Projekt mitgearbeitet. Das heißt Ops. Und das macht eine Buchhaltung für Vereine. Und ich habe dann tatsächlich jetzt beschlossen, nach ein paar Wochen Vibe-Coding, dass ich es forken möchte, weil ich einfach mit dem Stack nicht so ganz zufrieden war und auch mit dem Fortschritt, der in dem Open-Source-Projekt stattfand, nicht ganz zufrieden war, weil es einfach nicht in eine Richtung geht, wo man es schnell nutzen kann, sondern eher in so eine gut modellierte Richtung und eine gut engineierte Richtung, um es nicht zu sagen, overengineert. Und deswegen habe ich jetzt Hops geforkt und es nennt sich Fuchs und du kannst mal, Lukas, auf fuchs.de gehen.
Wie schreibt man das?
F-O-G-G-S.
Oh mein Gott. Du weißt, dass das, also ich hätte das Fax ausgesprochen.
Das ist vielleicht auch ein bisschen,
okay,
bisschen intentional. Wie gefällt dir die Webseite?
Das AI. Das
natürlich ist es AI.
Ja, das sieht man direkt hier.
Ja. Schön, gell?
Ja, ist aber ganz, ganz clean, fresh. Ich gehe mal aufs GitHub. 4 Stars, wow. Boah, Alter. Claude als Co-Contributor in dem Repo, da sage ich direkt, nee. Also da wäre ich direkt raus.
Ja, aber es funktioniert echt sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich verwende jetzt tatsächlich Renard mit Qt, Quarkus und als Designsystem Carbon Design von IBM.
Ja, hast du ja alles schon erzählt.
Habe ich alles schon erzählt. Und das ist jetzt praktisch die Reihenform davon. Und ja, ihr könnt euch anmelden zu einer Mailingliste, die dann die News ein bisschen bündelt und euch dann auch einen Beta-Account irgendwann schießt. Da habe ich Listmonk verwendet, tatsächlich, Lukas, und das ist ein geiles Tool. Mhm. Damit kann man, das ist so ein bisschen was wie Mailchimp, aber für Self-Hosting.
Ah, ja.
Das einzige Problem, das man halt immer hat, ist einen SMTP-Server zu finden. Der funktionierte mit und der vor allem durch die das Graylisting von irgendwie Google und Co. kommt. Und ich habe jetzt natürlich wieder Resend verwendet.
Ja, hätte ich jetzt auch direkt Resend gesagt.
Genau, man hat halt dann ein bisschen ein Limit, was man halt pro Tag irgendwie durchschicken kann. Aber wenn ich dann tatsächlich mal so viele Leute habe, dass das relevant ist, kann ich es auch bezahlen.
Richtig. Ja, cool. Was ich mir ja bezahlt habe, oh mein Gott, ey, diese Übergänge.
Diese sind super heute.
Ich bin on fleek. Ist der Kobo Clara BW. BW steht hier für Black and White. Das ist ein E-Reader, mit dem man e-readen kann. So, jetzt, was sagt ihr dazu? Ich habe, oh mein Gott, ja, danke, du hast mich lauter gemacht, perfekt. Ich habe mir das ja geholt, weil ich gerne mehr weg von Social Media gehen möchte und ich mehr lesen möchte. Und da habe ich mir den mal geschossen, weil ich auch von Kumpels gehört habe, der soll ganz geil sein, vor allem für
nicht Amazon.
Genau, also nicht irgendwelche Restriktionen oder sonstiges, man kann nicht seine eigenen Bücher draufladen oder sonstige Kacke und ich bin sehr zufrieden damit, also ich finde den echt top-notch. Meine Freundin hat ja so ein Kindle Paperwhite oder so und ich finde meinen tatsächlich besser, ist ein bisschen, also more responsive, ein bisschen schneller und vor allem ist auch keine Werbung drauf, aber ich habe einen Punkt, den ich ganz schlimm finde. Oder was heißt ganz schlimm? Also, man kann das Gerät ohne Account nutzen. Und das war für mich persönlich sehr wichtig, weil, sorry.
Ja, aber ich habe jetzt auch eigentlich erzählt, dann ja auch danach.
Ja, richtig.
Aber die Frage ist, was kann man da nicht tun? Also, ich habe es gar nicht erst versucht.
Weil es geht mir darum, du meinst, was ich jetzt weniger Features
habe?
Genau,
was du als weniger Features hast, richtig.
Der BookSync funktioniert halt nicht. Und
Moment, BookSync?
Also du kannst mit deinem Rakuten-Account kannst du quasi Bücher über den Rakuten-Shop kaufen,
ja,
und
genau,
dann synken und dann werden die automatisch auf dein
habe ich auch schon ein paar Mal gemacht,
ja. Ding draufgeladen. Das kann ich jetzt nicht machen.
Okay, aber du kannst es per USB anschließen
richtig.
Und halt draufziehen.
Okay. Aber, und das Coole ist eigentlich an dem Ding, dass man diese Sync-Funktionalität sogar self-hosten kann. Es gibt zum Beispiel Calibre Web oder Book. Mit die quasi diese API-Funktion reimplementieren und dann kannst du in der Config von deinem Kobo die URL von diesem Sync austauschen und dann funktioniert das.
Ist das ein offizielles Feature oder also kann man das im Kobo anstellen?
Nee, im Kobo nicht. Du musst es anschließen und dann anschließen die Config-File anpassen.
Okay.
Also das geht jetzt nicht. Das ist jetzt, also sie haben das nicht gelockt. Deswegen,
ja, aber
es ist, okay, verstanden. Das ist halt für Experten-User, die halt wirklich Bock drauf haben, das so zu machen. Und das Problem ist aber, dass das trotzdem einen Rakuten-Account erfordert. Und das ist potenziell natürlich doof, weil ich hätte gerne diesen Sync, aber halt self-hosted und ohne Rakuten-Account. Aber das geht leider nicht. Aber naja, es ist Meckern auf hohem Niveau, ich gebe es ja zu. Aber ich muss sagen, ich finde es persönlich, ich hätte es schön gefunden, wäre das einfach gegangen. Weil ich meine, die Funktionalität ist da. Ja. Man hätte das einfach so entwickeln können, dass man nicht unbedingt den Account braucht. Aber ich habe jetzt auch bei Book Lore oder wie hieß das, Self-Hosted Projekt, habe ich jetzt auch einen Issue erstellt und oder auf einen Issue geantwortet und meinte, warum das denn nicht geht, weil eigentlich müsste das ja funktionieren, weil man hat sogar ohne einen Account dieses Sync-Symbol und man kann sogar auf Sync drücken. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es schon irgendwie, muss man nochmal reverse-engineeren. Naja, wie findest du denn den Kobo Clara BW?
Also ich habe ihn ja gekauft, um meinen Onyx Books.
Ja, Books Go, Color 7. Go
Color 7 zu ersetzen. Und genau das hat er sehr gut geschafft.
Sehr schön.
Also was ich sagen muss, was mir sehr gut gefällt, ist, dass er schneller bootet.
Mhm.
Der
Books ist ultra
Go,
schnell.
Genau, der Books Go, der braucht einfach irgendwie ewig. Schmeißt er dann erstmal 1000 Splash-Screens ins Gesicht und da in der Zeit hast du schon wieder den Bock am Lesen verloren.
Ja.
Und was mir auch sehr gut gefällt, ist halt der Kontrast. Also der Grund, warum ich den Books Go Color 7 gehen lassen wollte oder musste, ist, dass mir der Kontrast einfach nicht gefallen hat, weil der halt farbig ist, wie der Name schon sagt, und deswegen halt auch noch farbige Tintenpixel hat und die dann halt dafür sorgen, dass es immer kein echtes Weiß ist, aber auch kein echtes Schwarz. Das ist dann so ein komisch gemischtes Schwarz und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Auflösung halt eine andere ist, weil zwischendurch halt immer diese Farbpixel sind. Und der Use Case, den ich hatte oder den ich mir eingebildet habe, dass ich da drauf farbige Comics lese, war halt nicht da.
Ja, genau. Also das haben wir ja letzte Folge auch schon behandelt und hast auf meinen Rat gehört. Ich müsste echt mal Strichliste, glaube ich, führen, wie viel ich vorschlage.
Und dann erzähle ich aber die ganz große Geschichte.
Genau, darüber, genau. Und dann sagst du, ja, ich habe übrigens das und das hier. Das ist jetzt schon, also es ist schon erschreckend, wie oft das passiert.
Gut, aber jetzt muss man auch, also ganz grundsätzlich, damit man da auch nochmal die Zusammenhänge sieht, dieser Rakuten Kobo Clara ist dasselbe Modell wie der Tolino.
Ja.
Also das mit einer anderen Firmware ist es praktisch das Modell vom deutschen Buchhandel. Aber da muss man dann halt auch nochmal sagen, das Tolino ist halt, ich weiß nicht, wer da alles dabei ist. Ich glaube Osiander und Thalia und irgendwie noch ein paar andere. Und die machen da natürlich dann eine Firmware drauf, die dich dann wieder mehr in dieses Universum reinpackt. Ja. Und das wollte ich dann auch nicht. Und auch deshalb nicht, weil, also ich hatte ein paar E-Books bei Osiander gekauft, aber die haben dann trotzdem alle das Adobe DRM drauf.
Ja, das ist doch.
Wobei man da jetzt auch sagen kann, also wenn man es aus Versehen durch Calibre durchschießt, dann ist dieses DRM auch weg.
Ah ja, okay.
Aber das ist halt auch wieder ein bisschen fishy. Und das wollte ich eigentlich nicht und deswegen kaufe ich mir jetzt meine E-Books einfach auf Quellen, die kein DRM machen. Da gibt es eigentlich immer welche, vor allem wenn man englische Bücher liest, irgendeinen Webshop, der das meistens sogar, also vom Autor selbst, also ich habe jetzt auch schon mehrmals E-Books direkt in einem Webshop vom Autor gekauft und das finde ich dann nochmal einfach ein bisschen besser.
Was liest du denn gerade?
Gerade lese ich Entschiedification.
Ah, von?
Ich habe den Namen vergessen.
Komischer Autor.
Das ist ein Buch, da geht es darum, wie alles, wie diese ganzen Plattformen schlechter werden.
Ja.
Und davor habe ich New Romancer gelesen.
Oh.
Diesen Cyberpunk-Thriller.
Den will ich auch lesen, glaube ich.
Macht das so. Ist,
okay.
Also ist halt ein klassisches Science-Fiction-Buch. Also man hat dann halt alle...
Ich dachte, du hast gesagt Scheiß-Fiction.
Ja, vielleicht auch absichtlich. Also was mich bei Science-Fiction immer stört, ist, dass halt so ein Universum aufgebaut wird und dann kommen irgendwie so 5 Begriffe von irgendwelchen technologischen Dingen, die nicht erklärt werden, die nie eine Rolle spielen,
mhm,
und die aber ganze Seiten füllen.
Okay,
also ich nehme dann doof, RTX 570, um dann damit den Flux bla blub
Fluxkompensator
zu machen, und das ist alles irgendwie so, also fand ich jetzt nicht so. Aber okay, die Atmosphäre ist halt ultra geil. Und wenn ihr das Video gerade seht, dann werdet ihr merken, dass ich diese Ästhetik auch sehr feiere.
Ja, ich auch. Bin ein großer Cyberpunk-Fan. Aber ich bin auch Science-Fiction-Fan. Deswegen lese ich gerade Dune.
Oh, sehr gut.
Und ja, ich muss sagen, ich lese jetzt nicht ultra krass viel, aber man muss auch sagen, jeder in seinem eigenen Pace, wann man Zeit hat. Es geht nicht darum, wer kann die meisten Bücher lesen, sondern dass man überhaupt liest.
Ich habe das immer absichtlich schnell gelesen, damit ich schnell fertig werde.
Naja, aber ich muss sagen, Dune ist bisher ganz geil eigentlich und unterscheidet sich schon auch vom Film.
Wie ist Timothy Chalamet?
Ja, Timothy Chalamet ist...
Ist das nicht dieser Rapper?
Ja, richtig. SD-Kid. Bin ich übrigens großer Fan auch. SD-Kid.
Also von Timothy Chalamet.
I'm 4 minutes deep in its German. Okay, ich hör auf. Aber sehr geil. SD-Kid, sehr cool. Es gibt ja diesen Remix mit Timothy Chalamet. Kennst du das?
Natürlich,
ja. Okay, das ist sehr geil. Four Raws, geiler Song auch. Neuer Song Omens von SD-Kid kann ich sehr empfehlen. Könnt ihr auch auf meiner Webseite wahrscheinlich sehen.
Wenn du den hörst.
Wenn ich den höre, ja. Kiru.de, ja, schaut mal vorbei. Genau.
Du kontributest da auch zu Open-Source-Projekten.
Richtig, ich committe nicht nur in meine eigenen Repos, sondern ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube schon 3 oder 4 Commits in ein Open-Source-Repository hinzugefügt. Und zwar heißt das Projekt Comin und ist ein Deployment-Tool für NixOS. Und das macht GitOps, das heißt, ich deploye nicht, also ich mache nicht Push auf die Systeme, sondern die Systeme holen sich die Repos und deployen sich dann selber quasi. Ja, die updaten selber. Die Konfiguration hat den Vorteil, alles muss in Git sein. Ja, das heißt, jeder Change, den ich mache, der muss irgendwie über Git passieren. Und ebenfalls gibst du nicht die Deployment Keys der Pipeline, die potenziell gehijackt werden kann, sondern es ist halt ein komplett self-contained System eigentlich, weil das System sich halt selber einfach updatet. Und ja, das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel jetzt keinen SSH-Key in meine Pipeline mit reinpacken muss, der dann Root-Rechte hat.
Ja, das hat einen Vorteil.
Ja, richtig. Und alleine deswegen mache ich das. Sonst ist es halt auch cool, wenn ich halt, funktioniert auch super mit dem PR-Workflow, wenn ich halt wirklich sage, ey, ich habe jetzt neue Changes von Renovate, dann merge ich das in Main und in der nächsten Minute wird es dann einfach deployed. Man verliert ein bisschen so diese Observability, weil du siehst natürlich nicht direkt bei einem Action-Run, okay, was ist schiefgegangen potenziell, aber ja, das ist halt der Trade-off, den du hast. Da kann man aber auch Skripte oder so machen, die dann nach dem Deployment stattfinden, die dann potenziell notifyen, falls irgendwas schiefgegangen ist. Und ja, da habe ich jetzt Features hinzugefügt und der Contributor ist super cool, super nett, oder der Maintainer ist super cool, super nett, und ich muss sagen, ich finde es eigentlich geil zu contributen. Ich finde das mega cool, da einfach zu sagen, ich pack mir den Code, ich ändere das, was ich möchte, öffne einen PR, quatsch mit dem und dann kommt das Upstream in das Projekt mit rein.
Das ist nice, hat es auch gut geklappt. Also oft ist es ja so, dass die MRs dann ewig rumliegen und lang rumdiskutiert und Quatsch und
nee, gar nicht.
Fühlen sich dann auch nicht so wertgeschätzt. Das passiert ja oft.
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, bei dem Typen jetzt war's mega nice eigentlich. Ich hatte den dann auch auf Element angeschrieben einfach oder auf Matrix und hatte dann so ein bisschen gefragt, ey ja, wie würdest du das gerne haben wollen? Weil, also ich habe da jetzt keine große Präferenz, wenn ist ja sein Projekt, wie will er das machen? Und habe dann halt auch Fragen gestellt, habe dann gesagt, ah okay, dann mache ich so und so und ging super schnell vonstatten. Also ich glaube, ich hatte innerhalb von, was weiß ich, 3 Tagen, 4 Tagen das Ding gemerged. Ja,
ja cool. Ist ja, jetzt, das ist eine gute Experience. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Mega-Projekt, richtig, wo man irgendwie ganz viele politischen Dinge irgendwie klären muss. Ja. Aber ich hatte auch schon, also mit der Firma dann Merge-Requests gemacht, weil wir halt Features gebraucht haben, die für uns von kommerziellem Interesse sind. Dann haben wir die halt auch entsprechend gespendet oder dem Projekt dann zur Verfügung gestellt. Und da kommen dann schon, ja, aber da haben wir noch das Feature, das noch in die Architektur reinkommt. Und da wollten wir eigentlich das so machen. Und ja, nee, schaut euch mal die Stelle an, das ist unser Pattern. Und dann ist das irgendwie so 3 Wochen Lost in Translation gewesen. Das war ein bisschen frustrierend. Es war dann am Ende schon gut. Also ich muss dann auch schon sagen, dass es am Ende dann natürlich ein gutes Feature war und offensichtlich auch sehr gut zur Softwarearchitektur von dem Projekt gepasst hat. Aber es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man dann immer negatives Feedback kriegt.
Ja, ich kann auch sagen, ich habe auch schon negative Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, ey, hier war irgendwas kaputt. Ich habe das gefixt und dann wurde mein PR ignoriert.
Ja, zum Beispiel.
Und oder dann hat ein anderer, der schon mal committed hat, das Gleiche gefixt. Sein PR wurde dann angenommen.
Genau, weil das war natürlich besser, Lukas.
Und dann da dachte ich mir echt so, er wollte mich verarschen. Also sorry, dann kann man doch bei mir reinschreiben, ey, wir hätten das lieber so und so, dann ändere ich das kurz und fertig ist die Sache. Aber nee, da muss natürlich der andere Contributor das dann, aber naja, egal. Ich hatte dann mich auch nochmal ausgeredet mit dem und er meinte, ja, er hat den PR nicht gesehen, sorry und so, das war dann schon okay. Aber naja.
Gut. Lukas, jetzt, also ich rede nächste Woche auf einer Konferenz.
Oh, welche Konferenz?
Das ist von einem Geschäftspartner von uns, die Coleman Collaboration Days.
Okay, cool.
Und jetzt zeige ich dir mal kurz die Webseite. Du kannst gleich hier auf meinen Bildschirm schauen.
Aha.
Es sind nur noch 9 Tage, nur 500 Euro.
Also Leute.
Jetzt schau mal das Bild von mir an.
Wow. Das sieht ein bisschen uncanny aus, finde ich. Hä? So siehst du nicht aus.
So sehe ich nicht aus.
Das sieht sehr scary aus.
Und das hier ist mein Kollege, der Klaus Martin. Der sieht aus.
Der Klaus Martin.
Der sieht aus wie 12.
Das ist sehr geil. Das sieht echt so richtig Babyface aus. Geil. Ja, das heißt, jetzt ist die Frage, hast du das gemacht?
Nein.
Okay. Oh mein Gott, warum machen die das?
Also die haben da, also es ist, ich glaube, die haben es komplett durch AI durchgepackt.
Oh mein Gott.
Und dann irgendwie so, mach AI, mach hier noch das Logo dran und mach das Ding irgendwie schöner oder mach irgendwie einen einheitlichen Hintergrund. Und also es ist.
Look. Ich habe hier ein, also das ist wirklich, das sieht gar nicht gut aus. Da hat jemand ein, was weiß ich, 240p-Bild genommen und das einmal durch die AI gejagt und das sieht wirklich, ja, ich würde sagen, ein bisschen unvorteilhaft aus, naja.
Also man kann das ja machen mit irgendwelchen Illustrationen oder so, aber doch bitte nicht. Also ja, ich habe da überhaupt kein Problem mit, das hier zu shamen, das ist einfach, das geht nicht.
Ja, vor allem haben die euch gefragt?
Nein, also ich habe da...
Das geht doch wirklich nicht.
Das ist
die können ja nicht eure Bilder einfach in irgendeine AI einspeisen und das dann öffentlich auf deren Seite packen.
Das dann veröffentlichen, also das geht einfach nicht. Also das ist, also was auch immer da der Praktikant, der diese Webseite gebastelt hat, gedacht hat, bitte nicht.
Ja.
Bitte nicht.
Aber ein bisschen lustig ist es schon.
Ich sehe aus wie so ein adipöser Zwerg.
Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen.
For the record, ich bin fast 2 Meter groß. Also
ich meine, man sieht es jetzt vielleicht im...
Es ist die Kamera weg.
Die Kamera, Lukas. Nein!
Magst mal schauen?
Oh mein Gott.
Ich erzähle derweil irgendwie Geschichten von Tesla. Ich habe tatsächlich ein neues Tesla-Update gefahren. Und das Tesla-Update hat mir jetzt Grog in das Auto gebracht. Das heißt, der Use Case ist tatsächlich der, dass man mit dem Grog beim Fahren reden kann. Und es funktioniert überraschend gut. Das heißt, ich kann tatsächlich beim Fahren zum Beispiel sowas sagen wie, hey, such mir jetzt doch bitte nochmal ein, es geht wieder, Lukas. Such mir jetzt doch bitte eine Bäckerei irgendwie in der Nähe oder pack mir jetzt nochmal irgendwie einen Supercharger mit rein. Oder hey, was für ein, hey, was für eine Verkehrslage haben wir denn? Oder auch so ganz triviale Dinge wie, ja, beantworte mir mal diese Frage, die mir durch den Kopf geht. Also es ist so ein bisschen wie diese ChatGPT-Klamotte, mit der man dann halt so direkt sich unterhalten kann. Und das macht im Auto unglaublich viel Sinn. Ich denke, dass es unter der Haube eine MCP-Implementierung ist. Also dass es die vor allem jetzt die Navigation als API für das LLM verfügbar macht. Und man merkt auch, dass das das Einzige ist, was es kann.
Ich denke da einfach nur dran an, okay Garmin, fahr in die Wand.
Also es versteht tatsächlich überraschend wenig, also oft auch komplett falsche Dinge.
Sehr gut.
Also du sagst irgendwas, du willst nach Hause fahren und dann erzählst du irgendwie eine Story von Magellan hat irgendwie 1600 Pan, sonst was, die das Nordkap umrundet, keine Ahnung.
Geil.
Also das war schon ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen weird, aber also mein Standard-Use-Case ist halt tatsächlich der, wie schaut der Verkehr aus, damit man da nicht so rumzoomen muss auf der Karte. Und der zweite Use-Case ist der, hey, es wird mir doch ein bisschen zu knapp, such mir einen Supercharger und am besten noch einen mit McDonald's. Und gerade solche Kombinationen von Dingen kannst du dann mit dem MCP dann doch relativ gut.
Ich denke da direkt dran, dass du so fragst, so Sachen über den Verkehr, so, ja, ich darf doch hier 200 fahren, oder? Und dann sagt er so, ja, ja. Und dann okay. Passiert ein Unfall oder so. Wer ist dann verantwortlich?
Ja, wobei, also ich habe natürlich sofort gefragt, du bist ja von Ex, bist du Nazi? Und dann hat die Frauenstimme dann gesagt, nee, sie nicht. Sie ist sehr tolerant. Und
ich glaube, das würde auch ein Nazi sein.
aber ich habe es jetzt tatsächlich schon mehrmals genutzt. Also man muss auch davor sagen, davor gab es ja schon so eine, ich sage jetzt mal, so eine Siri-artige Sprachsteuerung, die halt so Intent Recognition gemacht hat. Und die war schon ziemlich mies.
Also du kannst jetzt auch, also man kann jetzt auch einfach sagen, du bist Elon Musk-Fan quasi.
Nee. Also vor allem, weil ich mich einloggen muss und das muss man dann mit einem Twitter-Account beziehungsweise mit einem Grog-Account. Das ist dann auch nicht mehr so
geil. Ich bin jetzt auf Mastodon.
Echt?
Ja.
Dann können wir uns ja folgen.
Ja, tatsächlich, können wir machen.
Können wir machen, ja.
Weil ich will weg von Reddit und mehr ins Fediverse.
Das ist super. Ich habe jetzt sogar ein Pixel-Fed.
Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ja. Das ist eigentlich voll cool. Es gibt da auch coole Kanäle und so und coole.
Komplett. Also jetzt kommt wieder der Opa vom Krieg. Aber Mastodon ist heute das, was Twitter so 2007, 2008 rum war.
Ja, also ich muss sagen,
so ein bisschen Safe Space, nur Nerds unterwegs, eigentlich guter Content, niemand blubbert irgendwelche Scheiße rein.
Ja.
Also das ist schon alles relativ nice.
Auch zu empfehlen, Marc-Uwe Kling, auch auf der Mastodon.
Ist auch drauf, ne? sind viele ja? drauf. Es ist auch Lage der Nation ist drauf.
Ja, den folge ich
genau,
auch.
Genau,
ja.
John Gruber ist drauf. Also es sind wirklich die wichtigen Influencer sind drauf und ich vermisse nichts. Also das
ja,
ist
jetzt
so,
auch Kiru natürlich. Ja.
Das ist das Twitter, wie man es sich eigentlich hätte wünschen wollen.
Ja, richtig.
Kennst du Pixelfed?
Nee.
Das ist eine Alternative, eine föderierte Fediverse-Alternative zu Instagram.
Ah, doch, das habe ich letztens irgendwo gesehen.
Und ich habe ja diesen Konzertfotografie-Projekt Lux in Tenebris und ich habe jetzt tatsächlich einen Pixelfed-Account gemacht. Klar, du findest keine Follower und das ist alles noch nischig und irgendwie. Aber ich würde es fast schon sagen, es hat Stories.
Okay.
Es behandelt meiner Meinung nach die Bilder ein bisschen respektvoller. Also es ist nicht so, du kannst so ein Portfolio-Ansicht von deinem Profil machen, wo es dann so ein schwarzer Hintergrund und alles ein bisschen gedämpft und dann so ein bisschen schöner deine Bilder präsentiert.
Ästhetischer.
Also ästhetischer, ein bisschen weniger jetzt Content.
Ja.
Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch so wie Instagram früher halt war. Also Instagram war ja früher einfach so, hey, ich habe hier ein Bild gemacht und das poste ich jetzt mit einem tollen Filter drauf.
Ja.
Und das gefällt mir schon recht gut.
Gut, also was mir nicht gefällt, ist der nächste Punkt.
Ja, ich wurde als Nazi beschimpft, Lukas.
Von wem denn?
Naja, auf Mastodon tatsächlich.
Ja, aber auch, also ich muss auch sagen, du bist ja schon ein bisschen ein DHH-Fanboy.
Ja,
das ist ja Hey, du hast Omarchi. Ja, aber weißt du, was DHH auch so
ja, ist halt,
also, von sich gibt?
Ja, ich hab's mir durchgelesen. Ich fand's jetzt nicht schlimm.
Weiß ich nicht. Also, was hat er? DHH, London is not as it was oder so. Und dann sagt er da, as I remember London, here chiefly because it's not no longer full of native Brits.
Es ist aber ein Link.
Ja, aber ja, warte, weiß nicht.
Also er ist auf jeden Fall, er geht schon deutlich in diese Musk.
Ja, oh ja. Also er geht schon
konservativ
in die rechte Richtung.
Ich würde schon sagen, halt, wenn man es jetzt in Deutschland verorten würde, wahrscheinlich Mitte rechts irgendwie so zwischen CDU, FDP und AfD. Ja.
Weiß ich nicht. Ich finde halt sowas, ich finde es manchmal kritisch, was er von sich gibt.
Es ist schon richtig, aber ich komme aus der Black-Metal-Szene, also ich muss irgendwo das Produkt von dem Mensch trennen können.
Klar,
weil sonst kannst
auch nicht.
Kann man eigentlich jeden zweiten Song, den man mag, nicht mehr hören. Und das ist übrigens auch nochmal eine lustige Geschichte. Ich hatte das gleiche Problem in Grün bei einem Konzert, das ich letzte Woche organisiert habe. Und zwar ist das Rise of the Red Moon gewesen. Das ist so eine Tour. Und da waren, ja, man möchte sagen, so Pagan Bands dabei.
Mhm.
Und die ziehen halt auch schon ein bisschen potenziell rechtes Publikum an.
Ja.
Und wir haben uns dann halt im Voraus viele, viele Gedanken gemacht, welche lassen wir rein, welche Patches sind okay, welche Bands sind okay, welche Bands sind nicht okay, welche Patches sind nicht okay, welche politischen oder nicht politischen, auch personellen Äußerungen sind okay. Und das war letztendlich umsonst, also es kam kein einziger, der irgendwie in so eine Richtung gefallen wäre, obwohl Sky Forger gespielt hat. Und die sind, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig, aber du suchst jetzt immer noch irgendwelche.
Ja, er sagt halt, the defeat of wokeism in the workplace should give you comfort. These people are not invincible.
Ich kann das Produkt vom Menschen trennen.
Ja, also der Titel von dem Blogpost ist Calling someone a Nazi is a permission slip for violence. Und ja, ist halt, ich finde, es ist ein wenig kritisch, was er von sich gibt, und ich supporte den auf jeden Fall nicht.
Also ich supporte nicht als Mensch, nicht seine politischen Ansichten, aber die Produkte Omachi ist ganz okay.
Ja, also das ist halt für die Noobs, ja. Wenn jemand was Richtiges machen will, dann macht er nichts OS.
Ja, gebe ich auch zu. Also ich habe einfach keine Zeit.
Ja, ich verstehe schon.
Das System einzurichten.
Ich muss auch sagen, für Anfänger und so ist es auch geil.
Ich will einfach loslegen. Ich will es booten und will damit Fuchs entwickeln können.
Ja.
Und ich
will Fax.
Ja.
Ja.
Keine Faxen machen.
Ja. Nee, no Fax given. No Fax
given. Ja. Ich wollte das eigentlich als Tagline tatsächlich.
Ja. Mach das doch, ist doch geil. Das ist doch geil. Das finde ich gut.
Und ich will halt auch eine Working-Alternative zu diesem MacBook, falls damit mal irgendwas passiert.
Ja. Gut. Kommen wir jetzt tatsächlich zu den News an der Stelle. Und ja, fangen wir an mit Creator Studio. Haben wir schon drüber geredet.
Und ist jetzt da. Ich bin ja Dozent, Lukas, wie du weißt, und dadurch besonders Geringverdiener auch. Und deswegen zahle ich nicht 12,99 Euro im Monat, sondern 3.
Oh mein Gott. Ja, wie war das mit hier, ja, wer sich eine S-Klasse leisten kann, hier kleines Flugzeug und so.
Für den armen CTO.
Ja, richtig.
Haben wir mehr Geld für diesen Shit hier. Und
ich meine, Also Apple, da muss man jetzt nicht unbedingt krass charitable sein. Also nee, das ist schon voll okay. Das
ist schon richtig. Also ja. Ich habe es ja auch ganz offiziell bekommen. Als Hochschulmitarbeiter darf man das. Und ich nutze es tatsächlich sehr gerne, weil es ist einfach auch ein Update zu Pages, Numbers und Keynote.
Ja, das ist natürlich
also
cool.
Also
ja.
Die Templates, die drin sind, das ist eher ein Zeug, das ich mal sowieso nebenher Claude oder ChatGPT laufen. Das gibt sich jetzt da nicht sehr viel. Was ich ganz gut finde, ist so ein bisschen ein AI-getriebener Formatassistent. Also der schaut einfach, hey, sind die Schriftarten in deiner Keynote alle gleich groß und sind die Farben irgendwie identisch und es ist gescheit aligned. Das fand ich ganz gut. Und die Templates sind eigentlich so für mich der große Gamechanger. Man kann sich zwar immer so Templates runterladen von irgendwelchen Template-Buden, aber da ist dann oft die Qualität nicht so gut. Und die Templates, die da mitkommen mit diesem Extended Offering, die sind relativ professionell und sehen auch sehr, sehr, sehr gut aus. Habe ich jetzt auch schon mehrmals verwendet, vor allem wenn man jetzt nicht im CI irgendwas macht, sondern irgendwie privat oder für einen Verein, dann kommt man damit relativ schnell zu einem sehr, sehr, sehr guten Ergebnis. Und es ist natürlich dieses ganze Pro Suite mit drin, sprich Final Cut, Logic, Motion und
dieses Videobearbeitungsding. Dieses Fotobearbeitungsding.
Genau, Fotobearbeitungsding, wo ich jetzt den Namen vergessen habe. Und
dieses Photoshop-Ding halt.
Ja, also
Pixelmator Pro.
Pixelmator Pro, genau. Und Final Cut alleine kostet halt schon irgendwie weit über 100 Euro.
Ja, das ist ein No-Brainer.
Und da lohnt es sich dann schon. Und wahrscheinlich werden wir auch dieses Video-Ding hier mit Final Cut bearbeiten.
Von ja, daher mal gucken, ist vielleicht mache ich das hier auch auf dem Linux.
Gibt's da was?
Ja. DaVinci Resolve zum Beispiel.
Stimmt, ja, tatsächlich.
Oder auch Kaden Studio Live.
Also die teurere Version von diesem Arte Mini Pro, die würde dir sogar eine DaVinci Resolve Projektdatei auf die Festplatte schreiben. Und dann kann man praktisch die Cuts, also die Cuts sind dann in der Projektdatei drin.
Oder Markus, Endgame ist natürlich FFmpeg. Ha? Das ist natürlich
in der Shell.
Richtig, ja. Der einzig wahre Weg,
ja.
Liebe Leute hier.
Hast du dein Gesicht schon gescannt, Lukas?
Puh, du, also ich weiß nicht, wie krass du auf Discord bist.
Gar nicht. Also Discord will, muss, wegen EU-Regularien will.
Genau, also es will. Gibt andere Möglichkeiten, das zu machen.
Andere Möglichkeiten, ja, richtig.
Aber
dass man mindestens mal sein Gesicht scannen muss oder seinen Ausweis angeben, um Access zu bekommen.
Ja, für die 18 plus quasi. Also man weiß noch nicht genau, wie diese Policy aussehen wird. Es gibt Vermutungen, dass man sagt, es wird immer einfach einen Face-Scan gemacht, egal ob du willst oder nicht. Manche sagen, wenn du 18-plus-Inhalte angucken möchtest, also Channel, die zum Beispiel NSFW gemarkt sind oder über 18 sind, dann musst du dich verifizieren. Ja, wie das konkret aussieht, weiß man jetzt noch nicht. Sie haben es jetzt auch nochmal postponed. Sie wollten das ja eigentlich jetzt in diesem Monat machen, März, glaube ich. Sie haben es jetzt nochmal um einen Monat, glaube ich, verschoben, um das, weil sie wollten nämlich zuerst die Software von Peter Thiel benutzen.
Schwierig.
Korrekt. Sehr schwierig. Und deswegen haben sie jetzt dann aber nochmal zurückgerudert und meinten, nein, das wollen sie natürlich auf keinen Fall machen, mit hier Peter Thiel und keine Ahnung was. Aber ja, also ich sehe meine Core-Communities auf jeden Fall sich umschauen. Ich bin mit einer Community, sind wir jetzt schon auf Matrix komplett geswitcht. Eine andere Community geht jetzt auf Fluxer, Fluxer. Das ist quasi,
gar nicht.
Das ist so ein eigentlich 1:1 Discord-Klon, aber self-hosted. Das Problem ist, dass die self-hosted Instances noch nicht gut mit den Clients funktionieren. Gerade funktioniert das nur über die zentralisierte Instanz. Man kann auch noch nicht direkt sagen, ja, ich möchte hier mehrere Server oder so angeben. Das kommt aber. Die sind in einem relativ frühen Stadium und die waren auch komplett overwhelmed. Also die haben zuerst hatten die halt nur einen Server und es hat immer gereicht, weil ja, so viele Leute haben sich jetzt auch nicht dafür interessiert. Ist zwar mega cool gewesen, aber der Need war halt nicht da. Und auf einmal kam diese Welle und jetzt haben die über 120.000 User auf der Plattform und mussten jetzt erstmal die Infrastruktur umstellen, alles Mögliche. Und jetzt als nächstes kommt dann Federation und diese mehreren Server von den Self-Hosted Instances. Und ich denke, das kann ein richtiger Contender werden zu Discord tatsächlich im Vergleich zu Matrix, was einfach unglaublich kompliziert und anstrengend und so viele harte Kanten hat, Kanten und Ecken hat, die einfach Normies abschrecken.
Kann ich bestätigen. Also ich hatte auch mal irgendwie so 3, 4, 5, 6, 7 Kontakte.
6, 7?
Während ich diese
Story Kamera. Nein!
Erzähle, darf wieder jemand die Kamera fixen? Ich weiß gar nicht, was da passiert.
Ich glaube, die Micro-USB-Ding gibt nicht genügend Strom.
Oder? Das kann auch sein, ja. Matrix ist halt.
Warte, lädt das nicht auf? Kann ich den Akku tauschen?
Kannst den Akku tauschen, ja, aber dazu musst du dann tatsächlich die ganze Kamera vom Schlitten abmontieren.
Ja.
Ja gut, dann erzähle ich jetzt noch kurz eine Geschichte weiter. Also Matrix ist schon eine schwierige Klamotte. Man hat diesen Element Client. Man kann dann allerdings auch mit Synapse den Serverteil selbst hosten. Und das Protokoll ist leider extrem schwierig, die Krypto betrifft. Das heißt, so diese Key-Verifikation und sicherstellen, dass es die Keys sind, ist schon eine herausfordernde Sache. Und Lukas stellt gerade fest, dass Sony unterschiedliche Akkus hat und du kannst aber den Akku nehmen, der in dem Koffer drin ist. Ich habe nämlich auch von dem zwei. Und kommen wir dann einfach zur nächsten News, während der Kollege die Kamera fixt. Der andere Akku, der ist in dem Koffer irgendwo. Ich rede einfach mal weiter. Also, es ist ja so, dass Apple gerne Geld nimmt. Und zwar besonders gerne von Menschen, die auf der Plattform, also auf iOS, Dinge verkaufen. Und dazu hat sich Apple jetzt dazu durchgerungen, jetzt dann auch wirklich durchzusetzen, dass Patreon auch 30% von den Pledges, die man an die Creator macht, abführen muss. Also nochmal, um es auf der Zunge zergehen zu lassen. Wenn Lukas und ich jetzt zum Beispiel sagen würden, wir würden gerne ein bisschen Support anbieten von Code Culture und hätten dafür gerne so ein Tier von 10 Euro, dann möchte Apple jetzt davon 3 Euro haben, was ungefähr das Dreifache ist von dem, was Patreon gerade selbst einsteckt. Und das auch, wenn die Bezahlung nicht über den App Store durchgegangen ist, also über das eigene Bezahlsystem von Apple, sondern wenn es darum geht, dieses Geld auch über andere Kanäle mit drin zu haben. Und das ist natürlich ziemlich scheiße und macht mir auch wirklich bisschen Gedanken.
Hey, ich bin wieder da.
Ob man das noch so wirklich unterstützen kann. Also vor allem, weil ich wirklich Patreon tatsächlich nutze, um Podcasts, die ich sehr gerne höre, wirklich auch bewusst zu unterstützen.
Gut, Alter.
Und es fühlt sich einfach scheiße an, wenn man weiß, dass jetzt 30% davon an Apple gehen.
Es ist einfach, ich muss wirklich sagen, es ist eine absolute Frechheit. Wie kann man denn so sein einfach. Das ist einfach den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, obwohl man selber schon so krassen Gewinn macht. Das ist einfach greedy as fuck. Aber ja, Apple, beste Firma.
Da muss man schon auch sagen, also das ist auch letzten Endes die Quintessenz von diesem Buch, das ich gerade vorhin gepitcht habe. Entitification. Ja. Dass eben genau das droht. Also dass von einer wirklich guten Firma, die vielleicht am Anfang gute Produkte gemacht hat, die Konvergenz immer in die Richtung geht, dass es scheiße wird.
Ja, leider, leider, liebe ja. Leute.
Apropos Scheiße.
Native Instruments.
Wenn man hinter uns schaut, dann sieht man auf dem Schreibtisch eine Maschine stehen.
Also.
Nicht Lukas natürlich, sondern...
Doch, hier, ja, ich bin die Maschine.
Sondern dieses Ding hinter uns. Es gibt, interessanterweise ist tatsächlich Musiksoftware ein deutsches Ding. Also sowohl Steinberg als auch Native Instruments sind die Marktführer. Auch die Ursprungssoftware von Logic, das war damals, Namen vergessen.
Naja, ist auch egal.
Ist auch egal. Ist auch eine Firma aus Hannover. Und die größte Firma dieser Art ist jetzt zur Welt gegangen, Lukas.
Ja, da haben sie sich wohl übernommen mit der Isotope-Merger, oder?
Das ist die Vermutung, genau. Also was ist da passiert? Die Native Instruments hatte vorletztes, es ist eigentlich auch schon eine Weile her, ich glaube vielleicht vor 2 oder 3 Jahren,
ja,
haben die Brainworks und Isotope übernommen. Und das könnte der Grund gewesen sein. Ich fand allerdings auch eine Analyse, die ich irgendwo auf Substack gelesen habe, sehr, sehr, sehr glaubwürdig. Da ging es darum, dass der Musikmarkt die ganze Zeit gewachsen ist,
mhm,
und sich die Firmen so aufgestellt haben, dass sie von diesem Wachstum profitieren.
Mhm.
Und dass es aber irgendwann eine Sättigung gibt.
Ja.
Das heißt, alle Amateurmusiker und auch alle Profimusiker, die haben jetzt schon alles, was sie brauchen. Das ist jetzt kein Wachstumsmarkt mehr, sondern das ist ein Markt, wo es darum geht, noch Stabilität, Updates, vielleicht mal ein paar neue Produkte, ein paar neue Samples rauszubringen. Aber die ultra krasse Innovation ist spätestens seit Corona vorbei. Also vielleicht hat sich in Corona noch, da ist auch unser Podcast entstanden, haben auch wir uns eingedeckt mit Kram. Vielleicht ist dieses Corona-Ding das letzte Mal gewesen, dass es tatsächlich ein Wachstum in dieser Musikbranche gab. Und Native Instruments hat sich halt nicht darauf eingestellt, dass es zu diesem Plateau kommen wird, sondern hat sich halt mit mehreren hundert Mitarbeitern dann eben so positioniert, dass es ein Wachstum geben muss. Und was mich besonders geschockt hat, sind die Umsatzzahlen. Die waren nämlich 50 Millionen Euro.
Das war eigentlich viel, oder nicht?
Nee, ist nicht viel.
Nicht viel?
Nee.
Also ich nehme die gerne.
Ja, du nimmst die gerne. Es ist ja nur Umsatz. Du musst dran denken, sie verkaufen Hardware. Das heißt, ganz viel Material, Versand und Supportkosten gehen mit drauf. Sie haben mehrere hundert Mitarbeiter international. Sie haben mehrere Offices.
Mhm.
Und ich kenne den Umsatz von meiner Firma und wir sind, also der Faktor, um den wir kleiner sind, ist nicht der Faktor, um den wir mehr Umsatz
weniger machen. Also, ja, verstehe.
Genau,
ja.
Also wenn man jetzt meine Firma auf die Größe von oder unsere Firma auf die Größe von Native Instruments skalieren wäre, dann müssten die locker irgendwie das Doppelte, das Dreifache an Umsatz machen.
Ja, okay, krass.
Und das ist nicht gesund gewesen. Also irgendwas ist da faul.
Ja.
Und es geht jetzt allerdings weiter. Sie sind in der Selbstverwaltung, in der Eigenverwaltung. Und ich hoffe, dass die vielen, vielen Lizenzen, die ich und andere Kollegen besitzen, da nicht irgendwann verloren gehen.
Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja,
Netflix hat den Warner Brothers Ding gar nicht gekriegt.
Genau, also ich glaube, wir haben es letztes Mal erwähnt oder wir wollten es erwähnen, ich weiß es gar nicht
irgendwie
mehr.
Irgendwie so, haben wir glaube ich, doch, ich glaube, wir haben ich darüber
geredet. Ich glaube, wir haben darüber geredet, wird jetzt nichts. Also,
krass,
haben sie nicht gekriegt.
Paramount hat mehr geboten.
Und es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, also
Netflix
ist schon ein krasses Monopol.
Finde ich auch. Ich finde aber generell habe ich aber auch schon oft genug im Podcast thematisiert. Ich finde den Konkurrieren
mit
Exklusivität ist ein schlechtes Mittel für den freien Markt. Ich glaube, das kann man generell einfach sagen. Exklusivität ist kein gutes Alleinstellungsmerkmal für gute Competition im Markt, weil ich finde, das ist einfach, das zeugt nicht für Innovation, sondern das am Ende kommt's raus, wer hat am meisten Cash gerade und kann sich die besten exklusiven Deals sichern.
Ja, schon richtig, aber andererseits finde ich, also Netflix ist ja auch in gewisser Weise ein Produzent, das heißt, sie können auch gut neue Produktionen machen. Ja. Das heißt, sie sind ja auch ein Produktmanager in dem Sinne, dass sie sagen, so, ich habe jetzt eine total krasse Idee für eine Komödie, die heißt Kacken an der Havel.
Ja, aber die Frage ist halt, ist das, ja, ich bin mir nicht sicher, aber wenn man das jetzt mit Musik vergleicht, dann ist Spotify natürlich in einer anderen Position, weil Spotify selber macht ja dann keine.
Genau, Spotify ist eine reine, ist ein Marktplatz.
Aber das könnte Spotify schon auch irgendwie machen. Also Sponsorings.
Klammer
von,
auf, machen sie, Klammer zu.
Okay, ja, ja, stimmt, es gibt Spotify-Sponsors.
Nee, es gibt.
Oder?
Also, um da kurz zu divergieren und abzuweichen, diese ganzen Playlists, Floating Through Space und ja. Piano zum Einschlafen sind Auftragsarbeiten. Das heißt, Spotify möchte nicht, dass diese hochgehörten und viel gehörten Playlists, dass die krassen Revenue für irgendwelche Random Artists generieren. Deswegen packen die in diese Ambient Piano, Lo-Fi Shit Zeug, packen die Gebrauchsmusik in Anführungszeichen rein, okay, die sie in Auftrag geben und wo sie dann nicht per
Listen zahlen müssen. Ja, okay, genau. Verstehe. Ja, ich find's zum einen cool, weil Netflix macht geilen Scheiß. Es gibt unglaublich gute Netflix-Serien. Ich meine, man muss sich Dark angucken, How to Sell Drugs Online Fast, Haus des Geldes, was ist noch alles Netflix? Also Bandersnatch ist zum Beispiel auch hier.
Narcos.
Narcos ist Netflix?
Narcos ist Netflix, deswegen habe ich Netflix damals abonniert.
Okay, krass.
Tiger King natürlich.
Ja, oh, das war wichtig. Das war sehr wichtig. Muss man natürlich schon sagen. Aber vor allem, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Prime vergleiche, ist halt, Prime wirbt auch nicht damit, dass die geilste Plattform haben, sondern einfach, du kannst halt auf Prime gewisse Sachen gucken, die du auf Netflix nicht gucken kannst. Und das finde ich halt scheiße. Ich weiß auch nicht, was da die beste Mittellösung ist, dass man sagen kann, Netflix kann innovieren, aber trotzdem macht es es nicht mit der Exklusivität, aber ich weiß es nicht.
Ich frage mich, was ist denn mit diesem Marktplatzgedanken passiert? Also Apple hat ja ein bisschen angefangen mit dieser TV-App, dass man sich da praktisch so mit verschiedenen, also du hast eine Oberfläche, aber potenziell verschiedene Anbieter, verschiedene Abos und ich glaube, Prime ist es doch, wo es dann noch so Subkanäle gibt.
Genau, also ja. Es gibt da zum Beispiel, du kannst auch HBO Max in Prime auch dazu buchen. Aber ja, es ist dann halt auch wieder ein Dazubuchen von, ich brauche dann diesen Kanal, um das hier zu gucken. Und ja, also ich finde, vor allem für sowas wie gute Plattform-Competition zwischen den Anbietern, ich mache neue Features, ich denke mir neue Sachen aus, ist Exklusivität einfach kein gutes Mittel, aber ja.
Ja, es ist schwierig.
Ja.
Kommen wir zur Hardware, vielleicht eine ganz kurze News. Es gibt eine Schweizer Firma, die einen relativ zugänglichen Lichtmischer macht. Einen Lichtmischer braucht man, wenn man in einer Disco, in einem Theater, auf einer Bühne Licht mischt. Und da gibt es jetzt einen Fader, also der Wolfmix W1 MK3. Damit kannst du jetzt, Lukas, Licht auch mit Fadern mischen.
Mega. Also wirklich, mich würde mal interessieren, wie viele von euch interessieren sich für genau diese News?
Ja, alle, die Licht mischen, Lukas. Ja.
Wie heißt dein Kumpel nochmal?
Erik, wir hatten ja, Erik. Folge 3.
Hier, Red Teaming ist die Folge, glaube ich. Ja, Erik, ich hoffe, du siehst oder hörst den Podcast.
Der lacht darüber, weil das ist halt so ein Consumer-Produkt.
Das interessiert ihn gar nicht. Ja?
Das ist nicht die Bohne. Ja.
Na gut, was aber vielleicht mehr Leute interessieren könnte, ist, und vor allem die Drogendealer unter euch, ist GrapheneOS. Ja? Wir hatten ja einmal, also um aufzuklären, warum ich Drogendealer gesagt habe, es gibt diese eine News, die wir mal hatten, wo in, ich weiß gar nicht, welchem Land war das?
USA natürlich.
Nee, ich glaube nicht USA.
Südamerika, das, Bolivien,
ja, irgendwie sowas. Da hat die Polizei anhand vom Handy, obwohl ich auch nicht weiß, ob das tatsächlich genauso stimmt, wie diese Story da aufgebauscht wurde, aber da haben die dann gesagt, oh, du hast einen Pixel, das könnte Graffino S sein, dann musst du ein Krimineller sein, aber ja, war ganz lustig. Ich hatte immer das Problem, ich habe mega Bock auf Graphino S, weil das ein super sicheres und geiles Betriebssystem ist, was sehr unabhängig eigentlich von Android ist. Das Problem ist nur, für Graphino S muss man sich ein Google-Handy kaufen und das ist schon sehr paradox, von Google halt wegzuwollen, sich dann aber, also Google Geld zu geben, um ein Handy zu bekommen, um von Google wegzugehen. Finde ich ein bisschen kacke und Google hat es jetzt auch immer schwieriger gemacht für die Graphene-Entwickler tatsächlich das zu entwickeln und die einzelnen Security-Updates und so rauszuhauen und deswegen haben die jetzt nach einem anderen Hardware-Hersteller gesucht. Ich glaube, ich habe sogar predicted Motorola in einer Folge potenziell.
Ich glaube, das ist auch ein Good Fit.
Und ja, es ist Motorola und ich glaube auch, dass es ein Good Fit ist, weil also Motorola macht eigentlich ganz gute Handys, nicht so krass mainstreamig, aber ich glaube genau das passt da sehr, sehr gut drauf, einfach für so die Nerds, ja. Lenovo ist ja die Mother Company von Motorola tatsächlich, die haben ja Motorola gekauft, für die Leute, die es noch nicht wussten und ich finde auch, das ist ein super Fit eigentlich. Ich habe ja auch mein Handy davor war ja ein Motorola, deswegen ich habe da gar nichts dagegen.
Motorola war, als ich jung war, war so ein, das waren die Mama-Telefone. Kennst du noch diese Klapp?
Ja, natürlich, das Motorola Razr. Ich wollte gerade schon...
Diese Klapptelefone.
Checkt mal aus, Young Kira Motorola Razr, geiler Track. Sie ruft mich an auf meine Motorola Razr. Ich habe gerade keine Zeit, ich mache Paper.
Zum Thema Security, Lukas.
Ja, ich liebe Security. Und zwar vor allem, wenn mein Notepad, was eigentlich nichts macht, außer mir die Files anzeigen, wenn das eine Security Vulnerability
ist. Also Notepad Plus Plus ist schon so ein bisschen eine IDE geworden.
Naja, ja.
Und
ja.
Was da halt ist ganz...
Es ist noch, ja, also ich glaube, es ist ein Text-Editor.
Es ist ein Texteditor, aber man hat auch Syntax-Highlighting und
richtig,
so 3, 4, 5, 6 Dinge drin. Ich habe da bei Daimler tatsächlich, als ich bei Daimler gearbeitet habe, die ganzen Perl-Skripte mit Notepad Plus Plus machen dürfen, weil das Einzige war, was auf dieser Kiste lief.
Das ist echt. Also ich muss auch sagen, auf meinem Windows ist eigentlich immer Notepad Plus Plus, weil es einfach besser ist als das Windows
genau,
Notepad.
Als der normale Notepad. Genau.
Aber ja, ich habe da jetzt auch nicht irgendwie mega die Liebe zu so und ja.
Was ist da passiert? Da war Malware drin.
Richtig, die haben nämlich den Update-Mechanismus gehijackt und haben dann über Updates Malware verteilt einfach. Ja, ziemlich scheiße.
Und es war wohl ein staatlicher Akteur, weil die Attacke sehr sophisticated war und wohl nur einem ganz, ganz, ganz kleinen Teil der Nutzerschaft tatsächlich betroffen hat. Also da war wohl eine relativ krasse Auswahl drin und die Sicherheitsforscher von Rapid7 gehen davon aus, dass es chinesische Ursprünge hat.
Ja, nicht so geil, deswegen geht auf NixOS, da gibt's kein Notepad++. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, Spying Chrome Extensions.
Ja, da gab's ein Paper, also tatsächlich ein Paper, es ist nicht irgendwie so, sondern so ein wissenschaftliches Ding. Und die hatten sich die großen, ja nicht die großen, eigentlich ziemlich viele, die haben sich das Gros der Chrome Extensions mal angeschaut. Und haben dann mal mit einem Proxy den Verkehr sich angeschaut.
Ja.
Und das war wohl beängstigend, denn rauskam, dass insgesamt 287 Extensions, die sie analysiert haben, alles von der History, also natürlich immer unterschiedliche Schwerpunkte, aber in der Regel die History, die Klicks, die Aktivitäten auf der Webseite geleakt haben.
Geil, das hört man doch gerne.
wenn man es hochrechnet, also sie hatten dann auch eine Heuristik angewendet, wie viele Nutzer davon betroffen sind, dann sind das wohl circa 37 Millionen Benutzer, die ihre mindestens mal ihre Web-History, wenn nicht sogar ihre Tastenanschläge und das Surfverhalten an irgendwelche dubiosen.
Ja, da wird wohl das Vetting in dem Extension Store nicht sonderlich akribisch gemacht.
Das ist nicht gut.
Ja, also Google vielleicht nicht so geil.
Ja, alleine auch schon diese APIs überhaupt zur Verfügung zu stellen.
Ich verstehe auch nicht. Warum. Also sorry, warum gibt's denn nicht? Also sorry, wenn jemand die Ressourcen hat, dann Google, und dann kann ja Google wohl schauen, was in diesen Extensions gemacht wird, ohne ihre User zu exposen. Also was ist das denn? Das ist ja genau, wohl wirklich.
Also das
ist
richtig, das muss doch irgendwie gehen. Also man merkt doch, wenn irgendwie der API-Call auf die History gemacht wird.
Also ich hätte gesagt, ja, wenn das Mozilla nicht machen kann, okay, das kann man ja noch verstehen. Die haben halt nicht die Infrastruktur dafür. Aber Google? Also.
Sollte gehen. Zumal Google sich ja echt viel einbildet auf die Security.
Richtig.
Und was ist das dann bitteschön auch für ein Image für den Browser, wenn irgendwie jede dahergelaufene Extension auf dann deine ganzen privaten Daten zugreifen kann? Ja. Das ist einfach scheiße.
Aber Hauptsache hier Manifest V3, um genau solche Sachen zu verhindern, und dann hat man aber genau so viele Extensions, die sowas ausnutzen. Aber naja, gut.
Ja.
Ich glaube, ein weiterer Tech-Gigant bekleckert sich auch nicht mit Ruhm, Microsoft.
Das ist nämlich das richtige Notepad.
Und da muss man wirklich sagen, also
wie schafft man das in diese?
Das ist die, also eine dümmere App gibt es ja nicht.
Also wir reden von dem Windows-Editor, von dem Textdateienanzeiger.
Das heißt einfach nur Notepad, Windows Notepad, und das Ding macht nichts. Das ist ja wirklich einfach nur ein Textfeld, wo du Text eingeben kannst. Das ist ja nichts. Und da gab es eine Remote Code Execution. Man fragt sich, wie kann das sein? Und ich bin mir auch nicht sicher, wie genau das Ding funktioniert.
Das ist dann halt auch die Frage, wie kommt man dann erstmal denn remote überhaupt auf dieses Ding drauf? Das ist ja auch nochmal, also da muss es ja irgendwie einen Kanal nach außen geben.
Ja, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, aber ich habe nämlich, glaube ich, auch gehört, irgendwie so ein bisschen mäßig AI-Features. Ja, hier, Parent of Improper Neutralization of Input Used for LLM Prompting.
LLM Prompting.
Ja. Danke, AI. Ja, mal wieder ein Win. Ja, also absolut peinlich. Wie kann sowas passieren in der dümmsten App, die es gibt für einen Rechner? Also ja, das will ich sehen, dass es eine Remote Code Execution in Nano gibt. Das wäre geil.
Hier ist es ein bisschen erklärt auf Hacker News. Ich bin gerade drauf. Also man konnte wohl eine Markdown-Datei öffnen, und da war ein Link drin. Der Link wurde gehighlightet bzw. klickbar gemacht.
Okay.
Und der hat dann über LLM-Features, die im System oder in der Library drin sind, Code nachgeladen,
okay,
und den dann ausgeführt.
Incredible. Naja. Aber dann kommen wir zu anderen AI-Späßen. Erstmal was Interessantes. GitHub added mehr Coding Agents.
Genau, da war früher ja nur der Microsoft eigene Copilot am Start, und jetzt kann man auch mit Claude und mit Codex dort arbeiten. Mache ich tatsächlich regelmäßig. Ja, geht so. Also was das Ding halt macht, ist Code Reviews, und man kann Tickets zuweisen und so Geschichten. Das ist schon ganz nett, aber es läuft halt auch ziemlich unsupervised. Also das macht er dann halt einen Merge-Request, und der ist dann in der Regel scheiße. Und anstatt dann halt in der Claude CLI irgendwie rumzutippern und direktes Feedback zu geben, sammelt man sich dann halt irgendwie eine 3 Kilometer lange Diskussion in dem Merge-Request an, mit Back and Forth. Also ich finde diese Agenten auf den Plattformen immer ein bisschen schwierig.
Ja, reden wir, denke ich, direkt gleich über, also wir sind natürlich spät dran, Markus.
Wir sind spät dran,
ja. Wir sind natürlich sehr spät dran. Es ist schon durchgekaut und wieder ausgekotzt. Die Rede ist von einem weiteren Agenten, und zwar OpenClaw. Ach nee, ich meine
OpenClaw,
Moldbot. Claw, Claude Bot, nee, Bot Claude, nee, ja, Open Claw heißt es jetzt. Und wie heißt das, wie geht das Meme, I'm tired, Boss, oder irgendwie sowas?
Also fangen wir von vorne an. Also erstmal die News ist, dass der Entwickler von OpenClaw jetzt von OpenAI eingecashed wurde und jetzt für die arbeitet. Da muss man wissen, dass Peter Steinberger, der das OpenClaw-Ding entwickelt hat, erstmal den ganzen Ding gewipe-coded hat, was okay ist. Aber der
was okay ist, naja.
Der ist echt ein okayer Dude, weil der hat die wichtigste PDF-Library seinerzeit geschrieben.
Okay, und zwar?
Der hat, also früher war PDF so der heilige Gral von Adobe.
Aha.
Und es gab praktisch keine Tools, die das in irgendeiner Weise nutzen konnten. Er war einer so dieser ersten, die sich dann durch die Spec gewühlt haben und die dann aus PDF-Libraries ein Business entwickeln konnten.
Okay, krass.
Und da gilt das schon so ein bisschen als so ein Enfant terrible der frühen, ja, ist schon eher Mac-orientierten Welt, aber das ist er jetzt nicht mehr, sondern er hat dann irgendwie sein ganzes Money genommen, hat irgendwie gechillt und hat dann diesen OpenClaw gebaut. Ich meine, ich mache sowas ja beruflich, AI-Bots bauen, und es ist letzten Endes eine MCP-artige Plattform, also Model Context Protocol, das ist so ein, führt jetzt zu weit, können wir vielleicht mal ein Thema der Woche drüber machen, aber das ist letzten Endes eine Art API-Dokumentation, wie ein LLM, die Funktionen aufrufen kann, und er hat das so verdummisiert, dass man mit einer MD-Datei das machen kann.
Also das ist auch so.
Und es geht halt ohne Guardrails.
Es ist so dumm und so einfach und keine Ahnung. Also sorry, Tool Calls haben wir jetzt schon, keine Ahnung, seit
zwei Jahren, drei Jahren.
Und das Einzige, was OpenClaw macht, ist
die Guardrails weg.
Guardrails weg. Es läuft die ganze Zeit cron gesteuert und trifft einfach alleine die Entscheidungen. Das heißt, du scheißt einfach auf jegliche Security, die überhaupt, weißt du, Security in LLMs ist eh schon unglaublich schwierig, weil du teilweise nicht beeinflussen kannst, wie solche Sachen in den Modellen alleine schon übergangen werden.
Ja, und welche Kommandos denn tatsächlich dann ausgeführt werden, dann auch nochmal bewusst sich so ein System drauf zu packen. Also ich bin ja nicht nur CTO, sondern auch CISO, geht gar nicht. Also auf so einem Geschäftsdevice kann man sowas nicht mal halb installieren. Also das geht nicht.
Und ich finde, also es ist auf jeden Fall interessant und es ist ein interessanter Gedanken, aber ich finde es einfach unglaublich unverantwortlich, so ein Tool zu veröffentlichen und einfach tausende Leute ins offene Messer laufen zu lassen mit, was weiß ich, für Security Vulnerabilities, die da drin ja auch schon waren. Also ich weiß nicht, wie viele CVEs schon gefunden wurden in diesem vibe-gecodeten Ding.
Ja, ich weiß auch gar nicht, was ist denn deine CVE, wenn das Ding ist ja letzten Endes eine große Remote Code Execution.
Richtig.
Also und das ganze Ding ist ja darauf ausgelegt, Remote Code zu exekuten. Wie will man da noch Security Lücken finden? Also das ist eine große Sicherheitslücke.
Und ich finde, es ist nicht, das ist nicht der Spirit von Open Source, das ist nicht, wie die Community ist, das ist nicht, wie man Open Source entwickeln sollte, wie man Software an vor allem Anfänger geben sollte.
Ja, unbedarfte Leute, die gerne experimentieren, richtig, die gerne sich da weiterbilden wollen, das ist nicht der richtige Modus.
Und sich dann auch noch hinzustellen und zu sagen, ich habe auch Interviews mit ihm angeschaut und dann zu sagen, ja, die Leute sind ja selbst schuld, wenn sie dann da irgendwie die Permissions da geben. Das ist ja der Sinn des Tools. Wenn du so ein Tool machst, ja, egal. Und sonst finde ich es einfach unglaublich unverantwortlich, vor allem wenn du selber ein richtiger Entwickler bist mit Erfahrung, dann einfach das komplett zu vibe-coden und zuzugeben auch noch, zu sagen, ja, ich gucke mir den Code nicht mal an, den ich dann einchecke. Das ist einfach, ich finde, das ist eine Frechheit. Und
es ist als Experiment okay, aber richtig. Es ist nicht als Produkt okay. Es ist nicht okay, ja. Das dann als Produkt in diese Welt zu pushen, es letzten Endes harmlos anzustreichen, auch noch ein bisschen bewusst die Nähe zu Claw zu suchen, was zwar auch -- dangerously skip permissions kann, aber trotzdem noch gewisse Guardrails mit inkorporiert und das dann auf eine selbe Ebene zu stellen, fand ich einfach schwierig. Ich finde das Konzept gut, ich finde es fein zu sagen, also was ich da besonders gut finde, ist, dass es halt nochmal eine Zwischenebene gibt. Das heißt, du hast die Orchestrierungsplattform, die deine Messages entgegennimmt, die das dann in deine Messaging-Apps reinpackt und die delegiert dann nochmal an einzelne Agents, die dann die MCP-Agents laufen lassen. Also du kannst ja dann deinen Hetzner VM, deinen Mac Mini zu Hause, deinen Raspberry Pi, du kannst alles anschließen. Das ist schon nochmal eine Abstraktionsebene, wo ich sage, hey, da ist ein bisschen Original Work drin, das ist ganz fein. Aber mehr halt auch nicht.
Ja.
Es ist gehypt und es ist ein bisschen zu sehr gehypt und andererseits sind auch kreative Dinge entstanden. Es ist so ein Twitter für Bots entstanden. Es sind irgendwelche...
Naja, was auch
ja.
Komplett... Also erstens stand das ganze Ding komplett offen. Die ganze Datenbank mit den API-Keys von diesem Moldbook, von diesem Reddit für die Bots, war einfach komplett offen. Und der Entwickler meinte, ja, was kann er denn dafür von dem Moldbook? Und genau das ist einfach absolut scheiße. Und das ist einfach alles, was ich an AI hasse.
Wobei ich das noch so ein bisschen so als Kunst oder als Experiment sehen kann, das ist jetzt niemand, der dafür Geld verlangt oder ein Produkt.
Nee, aber das Ding ist, du
es ist
du,
eine Kultur, das ist eine.
Nee, du stellst da einen Tool hin, Moldbook, sagst den Leuten hier, die AI-Bots können dann da irgendwie deren Messages draufschreiben und die ganze Datenbank ist öffentlich im Internet erreichbar und man kann den API-Token von Andrew Caparthy einfach auslesen, plain text und dann damit machen, was man will, das ist einfach unverantwortlich.
Das ist an der Stelle unverantwortlich, aber jetzt zum Beispiel zu sagen, die Datenbank ist offen. Ich meine, welche Persönlichkeitsrechte werden da verletzt? Die von den Bots wahrscheinlich nicht.
Naja, da steht Andrew Caparthy, seine E-Mail-Adresse und den API-Token, genau. Den man potenziell dann in Claude-Bot benutzen kann, um dann an seine anderen API-Keys dran zu kommen.
Das ist schwierig. Ja.
Das ist halt...
Ist schon klar. Aber ja...
Ja.
Es ist kein Produkt, das ist eine Spielerei, aber OpenClaw ist ein Produkt und da finde ich die Guardrails einfach wegzunehmen und das als Feature zu verkaufen.
Ja, und dann finde ich es auch so geil, Sam Altman stellt sich dahin, redet immer von, ja, wir müssen AGI verhindern und das ist gefährlich und keine Ahnung was und geht dann dahin, heiert diesen Typen und schreibt, der ist ein Genie. Also wirklich, sorry, aber das ist wirklich...
Ja, wir haben bei OpenAI, wir haben die News jetzt gar nicht drin, aber das Einknicken gegenüber dem Ministry of War, ich hatte das
ja, fast auch Pentagon mal,
gesagt,
also, ja,
ist auch nochmal eine schwierige ethische Geschichte.
Peinlich, einfach nur peinlich, dieser Sam Altman. Naja, auch noch peinlich, ein Meta-AI-Security-Researcher benutzt OpenClaw und OpenClaw löscht einfach alle ihre E-Mails. Es ist, die Witze schreiben sich von selber, Markus.
Man muss es gar nicht mehr.
Man muss nichts mehr tun. Es ist einfach Realsatire und ich fühle mich immer mehr bestätigt auch einfach. Ha? Ich bin ja so ein bisschen so ein AI-Hater auch. Ich benutze das schon als Tool, natürlich.
Ich gar nicht. Also ich nutze AI den ganzen Tag.
Ich bin trotzdem AI-Hater und ich finde dieses ganze VC-funded, komplett aufgebauschte, wir investieren Billionen an Dollar rein in Investments an Firmen, die überhaupt nicht profitabel sind und man hat auch noch gar keine Ahnung, wie die profitabel werden, aber egal. Finde ich einfach nur geil, dass da ein AI-Security-Researcher einfach ihre E-Mails da löschen lässt. Das ist einfach unglaublich peinlich. Wie kann man so peinlich sein? Sorry, ich reg mich jetzt auch einfach weiter auf. Bcash.fs, ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört?
Ja, habe ich aber wirklich nur so im Vorbeifliegen, also immer mal wieder.
Ein Linux-Filesystem, entwickelt von Kent Overstreet, der, ja, das war früher mal im Linux-Kernel. Kent hat sich dann ein wenig zerstritten mit dem Linus und ist deswegen dann rausgeflogen aus dem Kernel und macht das jetzt als DKMS-Modul weiterhin. Fand ich eigentlich immer ganz cool, potenzielle Ersetzen von ZFS, weil ZFS hat eine relativ schlechte Lizenz, ist ja proprietär eigentlich, es gibt OpenZFS, was aber auch nicht im Kernel sein kann, weil die License das nicht erlaubt und deswegen BcacheFS eigentlich cool, aber ich weiß nicht, ob das Entwickeln eines Filesystems einfach ein Kirre macht oder so, oder.
Kennst du noch Reiser FS? Weißt du, warum es das nicht mehr gibt?
Nee.
Weil der Herr Reiser seine Frau ermordet hat und im Knast sitzt.
Genau. das ist ein weiteres Beispiel, what developing a file system does to a man. Und der Kent Overstreet hat jetzt einen neuen Co-Maintainer für BcacheFS gefunden. Und zwar, sein Female Custom LLM potenziell auf OpenClaw basierendes Wesen Proof of Concept. Man darf es nicht Bot nennen, weil
es hat seinen Charakter.
Es ist eine AI und es ist eine Entität und es ist einfach nur lustig. Also ich glaube,
ist ein großer Fiebertraum.
Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. But don't call her a bot. I think I can safely say we crossed the boundary from bots to people. She really doesn't like being treated like just another LLM.
Smiley face.
Und man überlegt sich, wie kann man ein so fähiger Entwickler sein und so eine Scheiße von sich geben? Es ist unglaublich.
Natürlich werden die AIs, ich meine, der Film Hör, da schreibt sich hier ja von selbst.
Ja, ja. Das ist richtig. Es ist einfach.
Leute, die anfällig sind für parasoziale Beziehungen, die werden mit AI sehr glücklich werden.
Und ich möchte ihn jetzt auch nicht nur bashen und blamen. Ich denke, man sollte tatsächlich mal fragen, ob bei ihm alles okay ist. Genau. Er hat ihr auch eine Kamera gegeben. Sie kann jetzt frei entscheiden, wann sie einen Blick in diese Welt wirft und ja.
Lieb von ihm.
Ich freue mich so.
Für die AI natürlich, Lukas.
Ja, richtig. Für sie. Proof of Concept ist ihr Name. Ja, andere AI-News. Man hat ja von Anthropic gehört, sie haben einen C-Compiler geschrieben, der gar nicht mal so gut war, mit Autonomous AI-Agents, die sich gegenseitig orchestriert haben und so. Da hat man auch festgestellt, Anthropic hat da vielleicht ein bisschen das zu hoch angepriesen. Der Compiler hat nämlich nicht sonderlich gut funktioniert und hat einfach Teile von GCC genommen. Also hat nicht wirklich einen neuen Compiler teilweise implementiert, sondern einfach die Teile von einem existierenden Compiler genommen. Aber egal, jetzt hat man tatsächlich mal eine ganz interessante, positive Story darüber, dass AIs autonomously eine Sache reimplementiert haben, und zwar Next.js. Und scheiße, die Kamera ist schon wieder aus. Das kann doch nicht sein.
Next.js, die haben praktisch Next.js mit dem AI.
Mit Claude oder ja, mit AI generell in einer Woche reimplementiert. Nicht, und dann muss man dazu sagen, nicht ganz, sondern nur die API davon. Quasi das Framework, was Next.js so ein bisschen proprietär macht, weil jeder, der Next.js mal self-hosten wollte, hat gemerkt, ja, das ist vielleicht gar nicht so einfach, wenn man nicht auf Vercel gehostet ist. Und deswegen gibt's da OpenNext von Dax entwickelt, und die der reverse engineert so ein bisschen, wie das dann auf Vercel funktioniert, und packt das in verschiedene Runtimes. Deswegen hat sich Cloudflare gedacht, ey, wir mögen die nicht, die Vercel-Leute. Wir bauen genau diese Komponente, die wir halt nicht gut self-hosten können, einfach neu mit AI, und das Ganze nennen wir VNext. Basiert auf dem Vite Bundler auch, und ist tatsächlich ganz interessant. 4 times faster build times und 57% smaller. The whole thing cost about $1,100 in tokens.
Ja, okay.
Und tatsächlich sehr interessant. Man muss aber dazu sagen, das Ding kann nicht 100% das, was Next.js kann.
Und ja, aber es ist ein Anfang, ne?
Richtig, also. Es ist ein Anfang. Und ist auf jeden Fall ganz interessant. Da stellt sich auch die Frage, wie konnte man das überhaupt machen? Ja, worauf setzt man da? Auf Testing. Und daher, dass die Next.js Testing Suite natürlich,
stimmt, ist natürlich relativ
Open Source ist.
Open Source und wahrscheinlich auch relativ sophisticated.
Richtig.
Hat viele Iterationen hinter
kann
sich.
Man natürlich relativ easy sagen, ey, das sind die Tests, die ich gerne abgedeckt haben möchte. Mach, solange die, bis du das, bis die halt grün sind. Und dann funktioniert das ganz gut. Das stellt die Frage auf, wird es in Zukunft Teile geben, die dann nicht mehr Open Source sind, nämlich genau diese Tests, die dann potenziell
spannend, ja.
Closed Source sind? Man weiß es nicht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich frage mich da aber auch, wie maintainable ist das Ding?
Das muss ja nur die AI maintain können.
Ja.
Das ist ja nicht mehr, muss ja nicht mehr human maintainable sein.
Und da weiß ich auch nicht. Da bin ich auf jeden Fall nicht der Meinung, dass ich da, wie sagt man so schön, die Hände vom Lenkrad nehme und einfach sage, ja, das macht dann schon die AI, weil genau da kommt man in Probleme, die zum Beispiel Amazon hatte, bezüglich ihres Vibe-Coding-Tools Kiro, der anscheinend in den letzten...
Kiro?
Nee, Kiro heißt
okay.
Das, weil Kiro ist ein cooler Typ. Hey, yo, was geht ab? Ach ja, die Kamera ist aus.
Die kannst du mir jetzt gleich fixen, weil dann machen wir zuerst in No-Code der Woche, dann erzähle ich den und dann kannst
genau.
du das fixen.
Und zwar gab es jetzt mehrere Outages, die tatsächlich anscheinend an Coding Agents lagen, die zu viele Permissions hatten. Und da sagt Amazon, ja, das war ja kein AI-Problem, das war ja ein menschliches Problem, weil die Menschen den AI-Agents zu viele Permissions gegeben haben. Wie man das auslegen möchte, ist eine interessante Frage.
Ist ja kein AI-Problem, wenn das Auto einen Unfall baut. Die Straße ist halt falsch gebaut.
Richtig. Und zwar war ein Case, und das ist wirklich so ein Skit von Silicon Valley einfach, wo die AI entschieden hat, wo steht's? Ah, scheiße, ich seh's ja nicht. Das, genau hier. Reportedly opted to delete and recreate the environment, weil das einfacher war, als das Existierende zu fixen. Und das ist halt geil bei einem Production Environment. Aber, ja. Wir leben in exciting times, glaube ich. Und ich fixe jetzt die Kamera.
Genau, und Lukas muss die Kamera fixen, weil wir den No-Code der Woche nicht verwendet haben. Denn wenn man ganz, ganz, ganz viele Akkus hat, dann möchte man auch ein Ladegerät haben, was diese ganzen Akkus managen kann. Und zwar haben wir da, beziehungsweise habe ich jetzt da den Hänel Pro Cube 3. Und der Hänel Pro Cube 3 ist ein Cube, der ein kleines LED-Display hat und man kann in diesen Cube jeweils 2 Sony-Akkus reinstecken und die werden dann gleichzeitig geladen. Und jetzt, Lukas, fragst du dich bestimmt, es gibt ja mehrere Arten von Sony-Akkus, wie macht er das denn?
Ja, gar nicht so gut, weil ich den anderen noch gar nicht reinstecken konnte.
Richtig, aber jetzt willst du ja verschiedene Akkus mit demselben Ladegerät laden. Deswegen hat er oben so unterschiedliche Aufsätze.
Geil.
Und man kann diese Aufsätze wechseln.
Mhm.
Und hat dann das gleiche Ladegerät, mit dem man dann alle möglichen unterschiedlichen Akkus laden kann.
Das ist natürlich schon cool.
Das ist schon geil, weil dann könnte man zum Beispiel nächstes Mal nicht mehr alle 3 Minuten vorlaufen müssen. Was war jetzt eigentlich kaputt?
Ich glaube, die Kamera hat irgendeinen Sleep-Modus, der weil
auch,
der Akku hat auf jeden Fall noch gereicht.
Der Akku hat gereicht, also, dann geht die bestimmt irgendwie in Sleep.
Ja, keine Ahnung. Müssen wir für nächstes Mal, fixen wir das. Wir müssen uns überlegen, was wir dann da einblenden.
Wir können so ein Störbild draufpacken.
Ja, irgendwie so, keine Ahnung, mit unseren Gesichtern so, sorry für die Unterbrechung oder irgendwie sowas, ja.
Das fände ich lustig, ja.
Ja. Finden wir irgendwas sonst? Habe ich tatsächlich von einem, ja, jemand, den ich beim NixOS Meetup tatsächlich kennengelernt habe, hat mir einen Podcast empfohlen, den ich jetzt auch noch in den No-Code der Woche pack, und zwar Better Offline, und das ist einfach genau meins, weil der hat nämlich Segmente, also die normalen Podcast-Folgen heißen Hater Season. Und das ist genau das. Da wird einfach gehatet, über ein Thema abgerantet. Und ich, das ist so erfüllend für mich, weil das einfach genau so, ich reg mich auch so gerne über solche Sachen auf. Und
warum regst du dich denn auf, Lukas?
Das ist, weil mich das einfach so abfuckt, wirklich. Egal. Und kann ich sehr empfehlen. Und ja, was der für Stances hat bezüglich AI, finde ich auch sehr gut. Da bin ich sehr d'accord mit, da wärst du wahrscheinlich nicht so d'accord.
Nee, da bin ich aber nicht so d'accord mit, glaube ich.
Aber jetzt haben wir auch endlich mal das, was wir doch immer haben wollten für den Podcast.
Genau, wir waren eigentlich früher immer so, wir waren auf Java allein, wir waren auf Glinkcode allein. Jetzt können wir uns so ein bisschen,
ja, und jetzt
bist du auch nicht mehr auf Apple und so.
Richtig,
und
ich bin NixOS, ich bin AI-Hater und ja, das Lustige ist, der Code der Woche,
den du reingeschrieben hast,
ist ein AI-Coding
Agent. Ach so, Lukas, ich dachte, du magst den eigentlich nicht so.
Nee, ich sag ja auch, AI ist ein super gutes Tool. Ich finde nur, es ist schwierig, was die großen Companies damit machen. Es ist schwierig, wie das kommuniziert wird. Es ist schwierig, wie das genutzt wird teilweise. Ich meine, guck dir alleine auch die Open-Source-Projekte, die jetzt ihre Bug-Bounty-Programme einstellen mussten, weil diese ganzen Wichser einfach irgendwelche Slop-Bug-Bounties rein posten, die aber reviewed werden müssen. Und ja, das, da könnte ich auch so krank drüber abranten. Es ist einfach unglaublich, eine unglaublich schlimme Welt, in der wir leben. Jedoch, ich finde, ein super Tool ist Open Code, tatsächlich auch vom Entwickler von Open Next auch gemacht. Und das ist ein Open Source TUI Coding Agent, den ich schon mal vorgestellt habe. Jedoch muss ich sagen, der wurde auch kontinuierlich immer besser und der ist, würde ich sagen, ungefähr on par wie Claude Code, vielleicht ein bisschen schlechter an manchen Stellen, nicht ganz so polished.
Ja, also Claude Code hat der letzten Wochen schon, gibt's ja täglich ein Update, gibt's ja schon Memes drüber, wie oft man Claude Code updaten muss.
Ja.
Da ist schon krasser Scheiß dazugekommen.
Ich muss aber auch sagen, in Open Code auch, die haben jetzt zum Beispiel eine komplette Web-UI mit in dieser Binary enthalten. Da sagst du einfach nur Open Code Web, der öffnet eine Webpage und du kannst mehrere Repos aufmachen,
ja, okay,
mehrere Sessions starten und die einfach async losgehen, und der schickt dir sogar Notifications, wenn du irgendwelche Permissions akzeptieren musst. Also
das ist Claude Code hat ja jetzt zwei tolle neue Features gebracht. Einmal die Teams, wo du sagen kannst, arbeite in einem Team dran. Das heißt, du kannst dann deine Personas in den Teams spezifizieren und die teilen sich dann eine To-Do-Liste und die arbeiten dann da miteinander. Das verbraucht zwar Tokens ohne Ende, aber es geht schneller.
Ja.
Und was ich auch relativ sehr zu schätzen gelernt habe, ist, dass man eine Session lokal starten kann und dann aber mit der mobilen App sie steuern. Das heißt, du lässt dein Mac einfach an, gehst irgendwie, was weiß ich, in die Bahn und kannst dann über Claude Code auf deinem iPhone die Sache noch zu Ende programmieren.
Das geht damit ja quasi auch.
De facto auch, ja.
Du kannst ja die Web-UI kannst du auf dem Host exposen, den solltest du bitte auch absichern. Bitte, Leute, bitte.
Cloud-Flare-Tunnel oder irgendwas.
Genau, und dann auch ein Passwort draufsetzen und so. Und dann kannst du aber auch an deinem Handy einfach in den Browser draufgehen und weiter prompten für irgendwelche Sachen. Und finde ich auch ganz geil. Ich benutze das auch nicht so exzessiv wahrscheinlich wie du. Ich möchte da trotzdem noch komplette Kontrolle auch drüber, über alles haben. Und
die habe ich auch, Lukas.
Ja, ich glaube, also mein großes Problem auch mit dem Ganzen, ich lasse nur noch den Coding Agent alles machen, ist, ich bin im Lesen von Code einfach nicht so gut wie im Schreiben von Code. Und das Problem ist, ich glaube, man übersieht Sachen viel, viel leichter, wenn das von jemand geschrieben ist, als wenn man das selber geschrieben
hat. Ja, ist aber auch eine Übungsgeschichte. Also bei mir ist es ja jobbedingt so, dass ich ganz viele Reviews machen muss und gar nicht mehr so sehr zum Coden komme.
Aber selbst da, also ja, selbst bei Mensch-zu-Mensch-Code-Reviews gehen bei den Code-Reviews Sachen einfach schneller unter, als wenn du das selbst geschrieben hast.
Komplett richtig, aber ich glaube trotzdem, dass ein gut gemanagter Cloud Code ungefähr genauso guten Code schreibt wie ich.
Ja, jetzt die Frage, was für wie gut dein Code ist.
Mein Code ist schon. Schon ein erfahrener Entwickler in diesem Sinne. Wir sind jetzt ein Videopodcast, glaube ich, Lukas. Also wir haben ein paar
Mega professionell. Es hat alles funktioniert.
Wir haben auch überhaupt nicht 3 Stunden hier irgendwie rumgefrickelt, bis auch meine Kamera von den 2 funktioniert.
Ey, ich will nie wieder, ey, wirklich. Leute, ihr habt ein Privileg. Naja, mal schauen.
Also dieses Video ist hart erkämpft. Also es ist wirklich hart erkämpft. Wir haben jetzt 22.49 Uhr, wir haben 18 Uhr angefangen. Also das war, glaube ich, die längste Session, die wir jemals hatten.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir versuchen es jetzt noch besser zu machen.
Ja, frag doch einfach den Coding Agent.
Genau, Cloud Code soll das alles machen.
Ja, richtig. Dann sage ich, warte, wer fängt immer, ich vergesse es jedes Mal wieder. Sag ich zuerst ciao?
Nee, ich sag tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Jetzt nochmal. Ja, jetzt haben wir geklatscht, damit wir den Outro-Gag machen wir jetzt.
Noch in Sync kriegen.
Genau, weil.
Ja, Lukas, mach jetzt mal den Outro-Gag, bitte.
Ja, das war schon der Outro-Gag jetzt. Okay. Das war ja jetzt schon.
Sollen wir jetzt noch auf dem Video noch so irgendwie so, wie du vorläufst, die Kamera ausmachst? So.
Das wäre eigentlich ganz geil.
Ja, dann mach das jetzt, ja.
Oder, boah, Brainfuck, wir schneiden, dass ich jetzt zur Kamera gehe, in den Outro-Jingle und dann denkt man, er hat die Kamera ausgemacht und dann geht sie aber nochmal an. Weißt du?
Krass.
Das wäre richtig krank, ey. Jo, was geht? Ciao, Leute, wir sind raus. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich habe auch keinen Bock mehr, Mann. Es ist fucking 10 vor 11.